Weltberühmte Regisseure wie Stanley Kubrick verfilmten bisher seine Bestseller. Nun führt Stephen King, der Autor von Carrie, Shining und Christine, zum ersten Mal selbst Regie. Rea M. Es begann ohne Warnung.
Wow, wie wird das Licht an?
Vielleicht ist es dieser Komet. Wir sind jetzt seit 12 Stunden in seinem Schweif gewesen. Und falls es dieser Komet ist, der hier alles ausflippen lässt, brauchen wir nur noch die nächsten 7 Tage zu überleben.
Unter dem magischen Einfluss von Rea M., dem rätselhaften Kometen, wird Unglaubliches zur Wirklichkeit. Die Technik verselbstständigt sich und tritt zum Kampf gegen die Menschheit an. Es begann ohne Warnung.
Du willst hier raus, nicht? Ein Anruf und ich schaff dich hier raus.
Wen wollen Sie denn anrufen, ha? Ich will hier nur raus, das ist alles.
Ich warne dich, mein Junge.
Nein, Mann, ich warne Sie.
Verdammt nochmal, du Arschloch, das war mein Auto!
Jetzt einfach nimm dein Gehirn,
Mann! Dem zeige ich, dem mein Fahrzeug, das wird verdammt!
Wem gehorchen die Maschinen? Wer lenkt sie gegen die Menschen?
Hast du nicht gehört?
Rea M. Es begann ohne Warnung.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino mit meiner Wenigkeit und einem lieben Gast, mit dem ich heute spreche über 2 King-Adaptionen. Eine vom Meister himself aus dem Golden Age of Stephen King, nämlich Mitte der 80er, als die Welt nicht genug bekommen konnte von Stephen King oder vielleicht schon viel zu viel bekommen hatte von Stephen King. Darüber wird zu reden sein. Und zwar mit Christian Kühne-Kühnemann. Christian Kühne, wie auch immer. Was ist dir lieber? Hi.
Kühne tatsächlich. Hi Patrick. Es war damals so, in der Grundschule gab es 4 Christians und...
Du hast am liebsten Senf gegessen.
Aber wir mussten einfach alle unseren Vornamen abgeben und dann hat sich Kühne in der Grundschule dann etabliert und zieht sich bis heute durch und... Aber es ist wirklich alles okay. Also ich habe da kein großes Problem mit.
Du hast die beiden Filme für heute gewünscht und ich möchte nicht sagen, rechtfertige dich, aber begründe doch mal, woher der Wunsch, über Cujo zu sprechen aus dem Jahr 1983 und Rea M. Es begann ohne Warnung aus dem Jahr 1986.
Genau, also mein Wunsch war eigentlich, über Rea M. zu sprechen. Ich hasse dieses Wort, aber ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber Rare M ist so ein heimliches Guilty Pleasure von mir. Ist so ein Feel-Good-Film, der bestimmt einmal im Jahr bei mir im Player landet. Und mir fällt einfach auf, dass A, viel zu wenig drüber gesprochen wird, obwohl es das Potenzial dafür gibt. Und B, natürlich auch, vielleicht können wir den ganzen Film so ein bisschen rehabilitieren nach den ganzen schlechten Kritiken, die es da gibt.
Ja, ja.
Und als wir uns darüber unterhalten haben und du sagtest, ey, habe ich Bock drauf, würde ich gerne mit dir drüber quatschen, hatten wir überlegt, welche King-Verfilmung würde denn noch funktionieren. Und ich glaube sogar, du hattest Cujo als Vorschlag mit reingeworfen. Und das passt mir ganz gut, weil ich riesiger Fan von Tierhorrorfilmen bin und Cujo auch schon das eine oder andere Mal gesehen habe. Deswegen für mich ist diese Episode und diese Filmauswahl, es könnte gar nicht besser laufen tatsächlich.
Ich habe mich auch sehr über die Filmauswahl gefreut, die ich ja teilweise auch mit verantwortet habe. Weil natürlich eine unglaublich prägende Zeit und 2 Filme, die ich bei Erstveröffentlichung im Kino natürlich nicht miterlebt habe, weil dafür bin ich ein paar Jahre zu jung. Aber das sind so 2 Titel, vor allem eben Rea M., die bis zum Siedepunkt, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, wiederholt wurden einfach im Fernsehen. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, wie oft Rea M. in irgendeinem Privatsender nachts aufschlug und immer wieder die hört zu, die TV-Movie, die TV-Spielfilm, was auch immer, sagte, Daumen runter, 0 Sterne, alles ausgegraut, bitte nicht gucken, ganz, ganz schrecklich, einer der schlechtesten Filme ever. Und ich dachte auch schon damals immer so, naja, verkehrt ist der eigentlich nicht.
Also ich habe ihn eben auch im Privatfernsehen gesehen, ich glaube, das war so ein klassischer Film, der auf Vox lief. Ja gut, ich habe das Bild gesehen. In den meisten Fällen hattest du ja das Bild von dem Truck mit dem Green Goblin vorne in der Fernsehzeitung abgebildet. Fand ich schon cool. Hab ihn als Kind gesehen und dachte, okay, warum Daumen runter? Der ist doch super. Ich glaube aber vielleicht aber auch, weil ich damit dann irgendwie aufgewachsen bin. Also du hast vollkommen recht, lief der bestimmt jedes halbe Jahr einmal im Fernsehen.
Ja, mit Sicherheit.
Würde ich mal behaupten. Und wenn es dann irgendwie ging, wenn es zeitlich gepasst hat, dann habe ich mir den aber auch jedes Mal angeguckt. Also das war jetzt keiner der Filme, die ich zu Hause auf Videokassette dann hatte. Aber wenn der im Fernsehen lief, wurde eigentlich immer angeschaltet, wenn es dann zeitlich passte. Ja, und hat natürlich mein jugendliches Ich dann auch irgendwie, ich sag mal, auch angesprochen. Ne? Also die Grundprämisse und Ähnliches hat mir da schon sehr, sehr gut gefallen.
Ich glaube auch so ein Film aus der Kategorie leichterer Horror, also wegguckbarer Horror und nicht gefährlich böser Horror, den man einfach sehr leicht gutieren kann ohne Nebenwirkungen. Ähnlich wie jetzt Anfang der 90er im Land der Raketenwürmer, der ja auch gefühlt real alle drei Monate bei RTL um 22 Uhr lief. Den habe ich auch mal geguckt und dachte, ja, das ist so sanfter Grusel mit ein bisschen Action und hier und da mal so ein bisschen Blut, aber es tut nicht wirklich weh. Und also ich möchte sagen, im Land der Raketenwürmer ist ein besserer Film als Maximum Overdrive, aber er fiel für mich in eine ähnliche Richtung, in eine ähnliche Kategorie, ja.
Auf jeden Fall. Aber ich überlege gerade, ich finde, Cujo war so ein Film, den habe ich im Fernsehen immer sträflichst vermisst. Ich weiß auch, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob der so häufig ausgestrahlt worden ist oder nicht. Weil da habe ich mir dann damals die Videokassette gekauft und habe dann da das erste Mal dann Cujo dann für mich entdeckt. Aber der steht für mich so ein bisschen so in dem krassen Gegenteil zu Rare M oder Maximum Overdrive. Ja.
Absolut. Cujo habe ich auch sehr viel später erst erfahren, aber dann immer wieder gerne und mit Gewinn geguckt. Und über den reden wir heute auch als erstes. In der Hauptrolle mit Dee Wallace. Bei jedem Wiedersehen freut mich immer wieder ihr Erscheinen und natürlich auch die Erkenntnis, dass sie in ganz vielen Filmen, die ich einfach in den 80ern geliebt habe, mitgespielt hat. Ich meine, sie spielt in E.T. mit The Howling. Critters spielt sie, glaube ich, auch die Mutti. The Hills of Eyes, vergesse ich gerne, fällt auch hinten runter. Also eine Zeit lang eine Frau wirklich, von der man sagen konnte, wenn die da mitwirkt in eine der Hauptrollen, dann ist gute Kinounterhaltung oder Videounterhaltung garantiert. Louis Teague, der Regisseur, fällt dir zu dem was ein? Ich habe den gar nicht so auf dem Schirm. Was hat er sonst noch so gemacht?
Ich muss sagen, tatsächlich, ich hatte den, als ich für die Vorbereitung Cujo geguckt habe, bin ich nochmal in die Filmografie von Louis Teague reingegangen und habe festgestellt, der hat ja auch den Horror-Alligator gemacht.
Der ist toll.
Und den habe ich gestern tatsächlich nochmal geguckt, weil ich hatte dann meine Notizen gemacht und dachte mir, so die ganze Zeit sind meine Gedanken wieder zurückgegangen und dachte, boah, da hätte ich nochmal Bock drauf. Also der war doch ganz gut. Ja, ab ans Blu-ray-Regal gegangen, den Film rausgenommen und 90 Minuten wieder eine gute Zeit gehabt. Und er hat ja dann auch noch Katzenauge gemacht.
Tatsächlich, ja. Das scheint auch fast alles so ein bisschen incestuös, weil du öfter hinter den Kulissen hier, also man öfter hinter den Kulissen hier immer dieselben Namen sieht, gerade jetzt mit Blick auch auf Rhea M. dann später, was ja auch produziert wurde von der De Laurentiis Company und die eben auch ganz viele King-Stoffe adoptiert haben in den frühen und mit 80ern. Also da erscheinen auch immer wieder die gleichen Namen oder ähnliche Namen. Und so eben auch hier, ich glaube, der bekannteste Name hinter den Kulissen, ansonsten ist Jan de Bont auf jeden Fall, der natürlich später zu einem sehr bekannten Kameramann wurde und Regisseur dann spätestens mit Speed.
Ich glaube sogar, dass Cujo so ein bisschen auch für die gute Reputation damals von Jan de Bont verantwortlich war, weil um so ein bisschen vorwegzugreifen, dieser Film soll ja im Hochsommer spielen. Und wenn man sich den Film anguckt, glaubt man auch, er spielt im Hochsommer. Allerdings hat es eigentlich die Dreharbeiten fast ausschließlich geregnet. Und es ist dann irgendwo auch Jan de Bont dafür verantwortlich, dass man eben selber das Gefühl hat, dass man in diesem Auto mit den beiden, also mit Dee Wallace und ihrem Filmsohn, dann einfach mitschwitzt und selber sich denkt so, boah, ich könnte jetzt einfach nochmal einen Schluck trinken.
Auch ich habe mir dieses Nugget Trivia angelesen und war auch erstaunt, ehrlich gesagt, darüber jetzt zum ersten Mal zu erfahren, dass es nicht besonders hitzig war, also wettermäßig bei den Dreharbeiten, ja. Ein wirklich gut aussehender Film, ein sehr gut vertonter Film, auch orchestral von Charles Bernstein. Also ich muss tatsächlich sagen, der sieht unglaublich wertig aus dafür, dass er im Grunde eine relativ kleine Geschichte erzählt. Und das sind mir so die liebsten Arten von Horrorfilmen jetzt wie in der Jetztzeit wie damals tatsächlich. Deswegen mag ich Cujo auch recht gerne.
Ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt, wenn ich Cujo gucke, denke ich mir, warum zur Hölle hat der nicht diesen Stellenwert wie manch anderer Tierhorrorfilm? Und dann gucke ich den Film und dann fällt es mir aber auch wieder auf, warum genau.
Willst du jetzt darüber reden oder später?
Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Ich finde, Cujo hat zu viel Ballast.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich bin großer Stephen King-Fan. Ich habe fast alles von ihm gelesen. Ich glaube, mir fehlen nur noch zwei Bücher, die ich von ihm lesen muss. Manches sogar schon doppelt gelesen oder auch eben darunter auch Cujo. ich finde, der Film macht einen Fehler. Er nimmt Subplots mit rein, die in der Verfilmung aber nirgendwo hinführen. In der Romanadaption macht das durchaus Sinn, warum diese Subplots mit drin sind. Da wird es irgendwo nochmal aufgegriffen, in irgendeiner Art und Weise bringt das die Geschichte voran. Aber hier werde ich tatsächlich 40, 50 Minuten mit einem Subplot zugemüllt, der mir am Ende aber gar nichts bringt. Ja. Weil dieser Film auch eben so abrupt endet. Es gibt keinen Kommentar darauf, es gibt keine Auflösung des Ganzen. Und da denke ich mir jedes Mal, okay, Film, du könntest jetzt mal ein bisschen, so langsam könntest du. Du kannst den Film in zwei Teile teilen. Und der erste Teil ist wirklich zäh, wobei der zweite vieles wieder rausholt. Aber da werden wir auch später noch zu kommen. Und ich glaube, das ist das Problem, warum er nicht in einer Riege mit den ganz, ganz großen Vertretern des Tierhorrorfilms genannt wird und immer irgendwo in meiner Welt auch so ein bisschen vergessen wird. So, man kann es dann erwähnen, so, ach, kannst du dich noch an Cujo erinnern? Ach jo, doch, der war doch ganz cool. Und aber er wird nie bei einer Aufzählung ewig stattfinden, habe ich das Gefühl zumindest.
Ich kann auch schon vorweg schicken, das betrifft aber in einem ähnlichen Maße, wenn du auf etwas andere Art und Weise Rea M oder Maximum Overdrive, den Film, den wir an zweiter Stelle besprechen, dass ich auf diese beiden Prämissen hier guckte, sowohl die von Cujo als auch die von Trucks, also der Short Story, auf der Rea M basiert, und mir dachte, heute würde man solche Stoffe einfach vollkommen anders und vielleicht auch mit viel mehr Selbstbewusstsein angeben, diese simplen Prämissen von wegen Mutti und Sohn im Auto eingesperrt, tollwütiger, tödlicher Bernardiner draußen, let's go. Ich glaube, dem würde man viel mehr Platz einräumen. Und mein Gefühl beim Betrachten von Cujo ist immer so ein bisschen, dass es aus so einer Scham entspringt über die Genrewurzel dieses Stoffes, dass man sagt, ja, aber bitte nicht zu viel Horror, muss ja auch ein bisschen Anspruch rein, so ein bisschen Drama rein, ein bisschen Möglichkeiten für die Schauspieler, sich auszudrücken und so weiter und so fort. Und ich denke mir, nee, eigentlich will ich nur den schlabbernden Bernardiner sehen, wie auf die Wallace losgeht. Und den Jungen aus Wer ist hier der Boss?
Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass man damals glaubte, sich mehr an den Stoffen selber abhangeln zu müssen. Was mal besser funktioniert hat in King-Verfilmung und mal schlechter. Also ich glaube so, es ist jetzt eine Behauptung, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber ich würde mal behaupten, in den 90ern war man eher bereit, diese Geschichten etwas abzuändern. Siehe beispielsweise die Verurteilten, wo ja aus einer Kurzgeschichte ein ganzer 140-Minuten-Film gemacht worden ist. Aber ich finde, die 80er hatten so ein bisschen dieses Problem, dass die sich sehr, sehr stark, auch noch die ganz frühen 90er, dass sie sich sehr stark an die Geschichte gehalten haben, dass die versucht haben, die Romane adäquat zu verfilmen, es aber nicht verstanden haben, dass das Zwischenmenschliche ja meistens in den Köpfen der Protagonisten stattfindet, zumindest in den Romanen. Das heißt, ich kann das, was eben dann transportiert wird, gar nicht so rüberbringen in filmischer Sicht. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, wenn du heute ein Remake davon drehen würdest, wäre es anders. Und ich würde nicht sagen, unbedingt schlechter, weil ich glaube, die würden sich mehr auf die Essenz des Ganzen konzentrieren, was zumindest verfilmbar ist oder gut verfilmbar ist.
Trotzdem gibt es viel an Cujo zu lieben und wir werden darüber sprechen, aber eben auch mögliche Kritikpunkte anbringen. Ich schicke kurz die Inhaltsangabe vorweg von Moonshade bei der OFDB für die drei Menschen, die uns zuhören und es irgendwie geschafft haben, in den letzten, na, ich zähle mal mit, 43 Jahren Cujo aus dem Weg zu gehen. Moonshade schreibt: Donna Trenton, einer frustrierten amerikanischen Ehefrau, wird das Leben zur Hölle, als ihr Mann herausfindet, dass sie eine Affäre hat. Da sind wir hier schon bei dem Nebenhandlungsstrang, der große Teile dieses Films einnimmt, die nichts mit dem Bernardiner zu tun haben. Zur gleichen Zeit wird der Bernardiner der Familie Camber, Cujo, von einer tollwütigen Fledermaus gebissen. Als Donna und ihr 5-jähriger Sohn Ted während der nächsten Tage zu dem Autogeschäft der Cambers fahren und dort ihr Wagen den Geist aufgibt, wird aus der Panne in Kürze ein gefährlicher Belagerungszustand, denn Cujo verwandelt sich langsam, aber sicher in ein mordlustiges Ungetüm. Ja, die Inhaltsangabe deutet schon so ein bisschen an, auf welchen Umwegen man dann dort in der Situation landet, in der man eben landet. Ich habe mir das auch jetzt angeguckt zum, ich glaube, mittlerweile dritten Mal. Den Roman habe ich nicht mehr so im Kopf, den habe ich aber auch vor Jahrzehnten gelesen und mir gedacht, warum so kompliziert? Können die nicht einfach sagen, die machen Urlaub in einer Waldhütte und da gibt es eben diesen freundlichen Bernardiner, der Eigentümer, der läuft da rum und greift die irgendwann an? Nee, stattdessen geht es um Ehebruch und Autos, die liegen geblieben sind und zur Reparatur müssen und ein... Also, it's complicated. Und ich würde sagen, unnötig complicated. Aber das ist eben dieser Film. Und das Buch, glaube ich, auch, wie du schon hier andeutest.
Ja, also das Buch hat den Vorteil, dass du häufiger, du hast ganze Passagen und ganze Kapitel, die aus der Sicht von Cujo selber geschrieben worden sind.
Das ist schwer.
Und dadurch hast du eben so eine kleine Auflockerung des Ganzen. Ich bin voll und ganz bei dir, es ist unnötig kompliziert erklärt, aber ich muss aber auch sagen, King schreibt ja gerne so. Also es gibt ja viel drumherum, bis es dann zum eigentlichen Plot kommt. Und in den Büchern verzeihe ich ihm das, weil mir gefällt das ganz gut, weil in den meisten Fällen die Sachen ja auch irgendwo einen Sinn ergeben. Wir haben ja zum Beispiel im Film wird ja auch das Monster unter dem Bett von Ted angesprochen, was in dem Buch dazu führt, dass er glaubt, dass dieser Bernardiner das eigentliche Monster unter seinem Bett ist, was ihn verfolgt hat. Wo ich sage, okay, dieser Subplot wird irgendwo noch mal aufgegriffen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber es wird aufgegriffen. Und für die Eheprobleme, beziehungsweise Donna redet sich im Buch ja auch ein, dass das die Strafe dafür ist, dass sie ihren Mann, der sich hat nicht zu Schulden kommen lassen, dass sie ihn betrogen hat, dass es so eine Art Strafe für sie darstellt. In der Romanvorlage macht es irgendwo Sinn, ob man das jetzt so gebraucht hätte, lasse ich mal dahingestellt. Im Film allerdings werden diese Dinge aufgegriffen und werden einfach ad acta gelegt. So, ab dem Moment, wenn der Belagerungszustand beginnt, sind die Eheprobleme vollkommen egal und das Monster im Schrank ist auch vollkommen egal. Und das ist ein bisschen schade, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen worden ist oder aber, dass man gesagt hätte, okay, wir lassen das eventuell raus oder geben dem etwas weniger Spielraum.
Es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, ärgerlich oder bewundernswert, mit welchem Ehrgeiz die Filmadaption jetzt zumindest von Louis Teague diesen ganzen Handlungsstrang um den Ehebruch und auch die Rachegelüste des Ehemanns dann verfolgt bis kurz vor Ende, wo wir ja tatsächlich, wo dieser Handlungsstrang immer und immer wieder aufschlägt. Zuletzt dann eben in der Situation, wo er in sein Eigenheim kommt und es wurde hier komplett zugerichtet vom enttäuschten Liebhaber und dann ruft er die Polizei und so weiter und so fort, zu einem Zeitpunkt in der Handlung, in der eben parallel dazu sein Sohn und seine Frau in Todesgefahr sich befinden in diesem Auto und angegriffen werden von einem Killerhund. Und ich denke mir, oh ja, wirklich, wer hielt das denn damals spätestens am Schneidetisch für eine gute Idee? Aber gut, das ist eben dieser Film und ich möchte zu seiner Verteidigung sagen, er ist er erzählt eine ganze Menge, aber es ist recht ökonomisch erzählt, wenn auch vielleicht all over the place und mit 90 Minuten dann eben in letzter Konsequenz immer noch so kurz, dass ich nie das Gefühl habe, es drohe irgendwann mal so einsetzende Langeweile oder es würden sich irgendwelche Längen ergeben. Und das sieht eben gut aus und ist gut orchestriert, ist auch gut gespielt. Ich kann dem wenig zum Vorwurf machen, außer eben so grundsätzlich einfach der grundsätzliche Kritikpunkt, dass ich sage, die Story hätte man einfach etwas fokussierter erzählen können.
Er schafft es tatsächlich, im richtigen Moment die Kurve zu bekommen. Also der erste Angriff von Cujo findet, glaube ich, in Minute 40, 42 statt oder so, wo ich mir als Zuschauer gerade denke, oh, so die Augen verdreht, mir denke, so jetzt könnte er aber mal langsam zu Potte kommen. und dann die Haupthandlung, also dieser Belagerungszustand ab Minute 50 und dann beginnen ja auch 40 Minuten purer Terror. So, also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schrecklich vor, was der armen Donner dort passiert. Und er schafft es eben im richtigen Moment, die Kurve zu kriegen. Deswegen möchte ich ihm gar nicht so viele Vorwürfe machen. Aber ich finde, es muss angesprochen werden. Ich finde, man muss schon dazu sagen, du musst so ein bisschen Arbeit mitbringen, um sich eben durch Cujo leicht durchzukämpfen am Anfang, um dann am Ende dafür belohnt zu werden. Aber ich glaube tatsächlich, die Sache mit dem Subnebenstrang, ich bin mir nicht sicher, ob sie das im Nachhinein gemacht haben oder ob es so angedacht war. Die Marketingkampagne für Cujo lief ja so, dass der Bernardiner in den ersten Trailern eigentlich komplett ad acta gelegt worden ist. Den gab es nicht. Sondern man hat, glaube ich, versucht, dem Publikum klarzumachen, es handelt sich hier eher um ein Beziehungsdrama, wo dann irgendwann das Böse in das Leben dieser beiden tritt. Und die wollten quasi mit dem tollwütigen Bernardiner eine Art Überraschung machen, das natürlich hinfällig war, weil der Roman, der war erfolgreich, der war bekannt. Und ich glaube, dass das Kinoplakat, ich glaube, das war mit dem Schatten von Cujo, der an dem Gartenzaun.
Das ist ein tolles
Plakat. Man konnte sich denken, was dort passiert. Ja. Es ist super. Generell, ich habe das Mediabook hier zu Hause liegen und dort sind, also das Mediabook verwendet sehr, sehr viel Zeit damit, nur Plakate zu zeigen. Und die meisten von Cujo sind wirklich sehr gelungen tatsächlich. Aber das mit dem Schatten am Gartenzaun ist super.
interessant, dass du sagst, in der Marketingkampagne hat man sich so auf dieses Ehedrama oder auf das familiäre Melodrama so fokussiert, weil natürlich, ich glaube, keiner von den am Film beteiligten Menschen, Louis Teague, seine Drehbuchautoren und so weiter, wirklich so großes Interesse daran hatten, weil der Film beginnt ja auch direkt in medias res mit Cujo jagt einem Kaninchen hinterher und wird von der Fledermaus gebissen und dann kommt ja schon so leicht ominöse Musik und verweist eigentlich auf das, was da noch kommen wird. Also vermutlich etwas Bedrohliches irgendwie, Ominöses. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich irgendjemand anguckt dann in einer Werbebutze und sagt, oder im Studio und sagt, okay, lass mal hier unser Ehepaar in den Mittelpunkt des Interesses rücken.
für Zumal man ja auch dazu sagen muss, der Roman, der ging ja eh durch die Presse. Ja. Insbesondere wegen dem kontroversen Ende, was der Roman dann eben verwendet, was im Film nicht angewandt worden ist. Und es ist ja schon so, dass eben, man hätte es schon wissen können, dass es in diesem Film um einen tollwütigen Bernardiner ging, ohne eben einen Trailer dazu gesehen zu haben. Und deswegen verstehe ich das auch nicht so ganz. Also muss man wohl dabei gewesen sein, oder wie sagt man?
Ja. Ich glaube, um jetzt mal wirklich so ein bisschen näher am Film auch zu sprechen, ich glaube, das Ehedrama hat mich auch deswegen nicht so wahnsinnig interessiert. Ich denke aber schon, dass man das so einbauen kann in eine klassische Horrorfilmerzählung, dass es trotzdem spannend ist und man sowas entwickeln kann wie Empathie für die Figuren. Aber so, wie sie mir hier präsentiert werden, also vor allem der Daddy, so als der archetypische 80er-Yuppie-Dad hier, der Werbeprofi ist, der sieht top aus, der ist natürlich auch ein brillanter Tennisspieler, wird sogar noch hier vom Liebhaber seiner Frau dafür gelobt, wie geil er spielen kann, Tennis spielen kann, fährt diesem roten Jaguar Cabriolet rum. Ich meine, ein wunderschönes Auto, zweifellos, aber der ist einfach so, der ist so die Mary Sue dieses Films. Ich denke mir, der ist mir gleich so unsympathisch, möchte ich sagen, dass ich mir denke, ja klar, natürlich wünscht sich Dee Wallace so einen Holzfäller-Typen, mit dem sie ja Zeit auf der Matratze verbringen kann, der lustigerweise von Christopher Stone gespielt wird, dem wirklichen Ehemann von Lee Wallace damals.
Du hast vollkommen recht. Also einmal der Vater bleibt sehr blass. Wir erfahren aber auch sehr wenig von der Familie allgemein. Ja. Also auch die Charakterisierung von Donna, wieso sie das Ganze jetzt macht oder was jetzt die Beweggründe sind, wie die überhaupt zueinander stehen, weil wir wissen ja nicht, woher diese Eheprobleme resultieren. Behandelt er sie schlecht? Ist er nur arbeiten und gibt ihr nicht die Zeit, die sie benötigt? Das müssen wir alles erahnen, wenn überhaupt. Also ich finde, der Film macht mir nicht vollkommen klar, warum diese Eheprobleme existieren. Und wenn ich natürlich meine 40 Minuten darauf verwendet hätte, nur diese Eheproblematik und Ehemechanismen zu beleuchten. Wir bekommen ja auch noch in der Familie von Cujo, sag ich mal, bei den Chambers, da hängt ja auch noch was dahinter. Da gibt es ja auch Eheprobleme. Da gibt es ja auch diese Beziehung, die einfach nicht funktioniert, wo die Frau raus möchte, wo er ein Säufer ist. Und ich witzigerweise sogar, ich habe mehr Empathie für die Frau Chambers als für Donna Trenton, also für die Hauptdarstellerin. Also
ja, natürlich, weil Eheprobleme sind natürlich bei denen, das ist höflich ausgedrückt, er ist massiv übergriffig und gewalttätig und hat offenbar ein schwerwiegendes Alkoholproblem und so weiter und so fort. Also eine sehr problematische Figur. Aber, das muss ich ja sagen, was heißt aber, es ist erst eine wunderbare, also Joe Camber, gespielt von Ed Lauter, eine tolle King-Figur einfach. Solche Figuren kann King richtig top schreiben. Also da hat es auch richtig viel Spaß gemacht.
Ja, ganz genau. Also diese ganze Dynamik bei den Chambers fand ich sehr, sehr gut. Und auch die Schauspielerin von Charity Chambers, ich muss jetzt richtig aussprechen, Kailani Lee. Die tat mir auch richtig leid, die war so gut gecastet, die hatte dieses Gesicht, wo ich sagte, oh, diese Frau tut mir einfach wirklich leid, weil dieser bemitleidenswerte Blick, den sie da an den Tag legt, immer wenn sie mit ihrem Mann spricht, klasse, ganz, 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 ganz toll. Und ich glaube, da haben wir eins dieser grundlegenden Probleme der ersten Hälfte. Ich persönlich habe mehr Empathie für die Familie Chamber. Ich würde lieber, dass eben Mutter und Sohn ganz, ganz schnell von diesem Vater wegkommen. Und die Trentons, also die eigentlichen Hauptfiguren des Films, sind mir da relativ egal, weil ich nicht weiß, warum diese Problematiken dort existieren, was die Hintergründe sind und fairerweise, wie du es auch schon gesagt hast, sie sind auch irgendwo Abziehfiguren, ne? Vic Trenton ist eben der klassische Tennisspieler, der im Marketing arbeitet und super erfolgreich ist. Die Affäre ist eben der Holzfäller-Typ, der handwerken kann. Und Donna ist eben die Mutter, die zu Hause in dem riesigen Haus nichts anderes zu tun hat, außer sauber zu machen.
Ich sage jetzt Holzfäller-Typ, glaube ich, nur weil er ein Karo-Hemd trägt und einen Bart hat. Aber natürlich, heutzutage wird das wahrscheinlich auch als Berlin-Mitte-Hipster durchgehen. Aber gut, ja. Ja. Also er scheint mehr so der bodenständige Typ zu sein. Aber natürlich auch ein Typ, der auch tendenziell gewalttätig ist, was sich dann später herausstellt. Von daher, so in letzter Konsequenz verzeih ich ihm auch diese figürliche Entwicklung, weil die Figur dann doch interessant genug ist, um zumindest für einen kurzen Augenblick so eine Art Bedrohung darzustellen für den Ehemann. So, was ist jetzt, wenn dieser Typ wirklich gewalttätig wird und sich rächen will dafür an Donna, dafür, dass sie ihn verlassen hat, und an dem Ehemann, dafür, dass er sich da irgendwie, weil ihn einfach da die Eifersucht quält, wie auch immer. Da macht der Film da nichts draus. Aber es ist zumindest, es erzeugt ein bisschen Spannung.
Und da hast du natürlich wieder den grundlegenden Unterschied zum Roman. Dort macht es ja durchaus Sinn, weil dort der Ehemann Vic eben die ganze Zeit Angst hat, dass seine Frau und sein Sohn eben von der Affäre irgendwo gefangen gehalten worden sind, entführt worden sind oder gar Schlimmeres umgebracht worden sind. Und das wird hier dann eben in so kleinen Vignetten einfach so abgehakt. So, okay, er ruft jetzt an, sie geht nicht dran. Okay, er fliegt nach Hause, kommt in seine Wohnung, ja, die ist verwüstet, ja. Aber diese Angst, weil dem Ganzen eben nur 2-3 Minuten gewidmet werden, weil der Film ja eigentlich jetzt zeigen möchte, wie eben dieser Belagerungszustand in dem Auto mit Cujo dann stattfindet, dem auch keinen Raum gibt. Also entweder hättest du den Film länger machen müssen, um es besser rauszuarbeiten, oder aber es weglassen soll.
Ja, ja.
Also da hat er es nicht so ganz, da haben sie es eben nicht so ganz geschafft, den Roman so rüberzubringen, dass es als Film so zu 100% funktioniert.
Ja, ich glaube, den Handlungsstrang hätte man auch einfach abkaspern können, bevor es dann zu dem Angriff kommt, auf den ja auch alle warten, egal was das Marketing sagt. Wir sind hier für Tierhorror, wir sind hier für einen mörderischen Bernardiner, und genau das wollen wir eben sehen. Und da hätte man das, glaube ich, auch einfach vorher abwickeln können, um sich dann die letzten 30, 40 Minuten komplett auf den Tierhorror-Aspekt zu konzentrieren. Ich denke mal, das wäre schon etwas, was man heute maßgeblich anders machen würde, weil auch einfach Horror nicht mehr so dieses ghettoisierte Genre ist. Ich meine, heutzutage ist Horrorfilme, sind Horrorfilme neben Kinderfilmen so noch im Kino eine der letzten großen Geldbringer. Und gerade wenn es sich um Adaptionen handelt von Stoffen, die eben auch sehr populär sind, hat man, ich möchte sagen, in aller Regel, weil letztes Jahr Running Man hat das Gegenteil bewiesen, ist man mutiger dann auch zu sagen, okay, das Ding endet eben schlecht, und da gibt es eben Aspekte, die sind unangenehm, vielleicht auch aus heutiger Sicht, und man macht es eben trotzdem, man adaptiert das eben trotzdem werketreu. Und hier hat sich um werktreu bemüht, nicht in letzter Konsequenz, der Junge stirbt im Roman, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau.
Aber eben auch immer so, es schwingt immer so mit, so ja, so, wir müssen ja auch dem, ich möchte nicht sagen dem Programmkinopublikum was bieten, aber eben auch den Leuten was bieten, die vielleicht nicht so auf blutrünstigen Tierhorror stehen. Und das ist Cujo ja noch nicht mal, weil er ist nicht übermäßig blutig, er ist hier unter grausam oder gemein, möchte ich sagen, und sehr eindringlich, also die Art und Weise, wie hier getrickst wurde, mit Cujo und dem ganzen Schlabber, den er im Gesicht hat, ist wirklich toll, aber ich glaube, man hat hier so ein bisschen sich zu sehr mehr bemüht, als man das hätte tun müssen. Ja.
Also du hast ja vollkommen recht. Und deswegen, wir können ja mal zur zweiten
Hälfte des Films springen. Ich reite auch so viel drauf rum, Entschuldigung. Ich hake das jetzt noch ab. Der Beziehungskram ist jetzt abgehakt. Er nimmt eben so viel Raum ein. Einige Momente sind auch wirklich gut geschrieben. Ich finde zum Beispiel diese Yes-or-No-Frage, die er ihr stellt, und sie dann einfach nur Yes.
Toll.
Die ist super pointiert geschrieben und gespielt. Die ist wirklich, wirklich tipptopp. Aber in einem Ingmar Bergman-Film wäre die super. Und hier denke ich mir, cool, wo ist der Hund?
Genau, also man muss es natürlich auch besprechen, weil es eben die Hälfte der Zeit in Anspruch nimmt, das Ganze, eben nicht so wirklich irgendwo hinführt, aber ich tue mich immer schwer daran, Cujo daran zu messen, sondern man muss einfach sagen, eben wenn man in die zweite Hälfte blickt, was dir da eben als reiner Tierhorror dann geboten wird, egal ob technisch oder vom von der Spannungskurve her, ist wirklich absolut top. Man merkt einfach, dass eben, die haben ja mit 4 bis 6 Bernardinern gearbeitet, die eben unterschiedliche Dinge konnten. Und das, was du eben dort auf Zelluloid gebannt bekommst, ich habe Angst vor Cujo. Also dieser Hund macht mir Angst. Ja. Und das ist, glaube ich, das, womit man diesen Film dann auch irgendwo, was man dem auch geben muss, er macht mir Angst.
ich glaube, man tut natürlich auch rückblickend gut daran, diese Gewalt dort im Verzug, die wartet eben in dieser Scheune, wo sich Cujo versteckt, die meiste Zeit der ersten Filmhälfte und eben gar nichts tut, außer dahin vegetiert und immer mehr zerfressen wird von der Fledermaus-induzierten Tollwut, die ist natürlich rückblickend auch sehr, sehr wirksam, weil wenn es dann wirklich kracht und explodiert und er einfach auf diesen Ford Pinto dazu schießt mit der kleinen oder halben kleinen Familie darin, dann hat es natürlich eine unglaubliche Wucht und der Tierhorror ist sehr, sehr effektiv. Ja. Es ist so gut eben, dass ich mir eben auch immer wünsche, wenn wir dann woanders wieder beim Ehemann sind und in der blöden Werbeagentur New York oder wo auch immer das ist, dass ich mir denke, ja, bitte zurück hier zu dem Kleinwagen und dem Hund. Auch Danny Pintoro, den wir noch nicht nur kurz namentlich erwähnt haben, ist wirklich toll hier als Sohn. Also mich wundert nicht, dass er zumindest später noch wirklich stabile TV-Karriere hatte als Kinderdarsteller. Wobei er dann, glaube ich, im späteren Lebensjahr nicht so glücklich für ihn verliefen. Ja.
Ich glaube, der wurde irgendwann vergessen einfach.
Ja, ich glaube, der hat einige Probleme, habe ich mir so angelesen und zwischenzeitlich auch nicht als Schauspieler gearbeitet. Aber mittlerweile geht es ihm wohl wieder ganz gut. Aber ja.
Genau. Und man darf ja jetzt auch nicht vergessen, der Film, der setzt ja noch einen drauf. Also nicht nur, dass der Wagen dort stehen bleibt, nicht nur, dass es heiß dort drin ist und die eben Durst haben, der Sohn wird ja auch noch krank. So, und diese Dringlichkeit, die macht der Film schon klar. Also du als Zuschauer, du weißt, irgendwas muss Donna jetzt tun, aber jedes Mal, wenn sie etwas tut, hat sie einfach gar keine Chance gegen dieses Biest von Hund. So, und was ich eben bemerkenswert finde, ist, ich gucke mir diesen Film an, ich sehe diese Kameraaufnahmen von dem Auto und denke mir in einer Tour, okay, was würde ich denn jetzt machen? Oder wie würde ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Wie könnte man das Ganze lösen? Und wenn ich eine Idee habe, dann tut der Film dies auch und sagt dir, okay, sie geht jetzt raus, sie möchte irgendwo dahin rennen. Und direkt ist aber klar, okay, das funktioniert alles nicht. Also er ist auch in diesem Tierhorror, und das hat man ja häufig in den Tierhorrorfilmen, dass man da so dumme Prämissen hat, hier macht es durchaus Sinn. Er lauert irgendwo unter dem Auto im Schatten, weil ihm es heiß. Er ist in der Scheune, er hört etwas, aber direkt ist er da und möchte dann auch angreifen. Ja. Und er löst das Ganze ziemlich, ziemlich gut.
Sehr gut sogar. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich an Cujo lange Jahre kein Interesse hatte oder er zumindest nicht ganz oben stand auf der Liste von Horrorfilmen, die ich gerne mal gucken wollte, weil ich mir dachte, naja, wie bedrohlich kann Bernardina sein? Weil Bernardina haben einen notorisch guten Ruf. Das sind eben die Leute, die Menschen aus Lawinenunglücken befreien und so weiter und so fort. Und ich war jetzt damals beim Erstkontakt, wie jetzt heute beim wiederholten Wiedersehen, wirklich beeindruckt davon, wie gut es eben funktioniert, weil du einfach diese Masse dieses Hundekörpers von 60, 70, 80 Kilo halt immer spürst, wenn er auf das Auto zurennt und sich dann auch halb so durchs offene Fenster durchwirft. Das ist wirklich, wirklich bedrohlich und wird natürlich nicht mit dem Hund funktionieren, der jetzt einfach nur so die Hälfte oder ein Drittel der Körperlichkeit da einfach mitbringen würde. Unabhängig davon, ob er dich beißt oder mit Tollwut infiziert.
Ja, und da fand ich das immer so spannend bei den ganzen, dass sie das eben so gemacht haben. Die hatten eben, es ist unklar, ob es jetzt 4, 5 oder 6 Hunde waren, aber die alle unterschiedliche Dinge konnten. Der eine konnte imposant laufen, der andere konnte Zähne fletschen. Der andere hatte eben auf Kommando dich angefallen, aber der wollte nur spielen. Und auch da wieder, da auch nochmal dicke Props an Jan de Bont. Er hat es eben so gefilmt, dass man wirklich glauben kann, wenn Cujo eben die Wallace anspringt, dass es eine Gefahr ist. Und wenn du dann im Nachhinein hörst, nee, also der hat eigentlich die ganze Zeit nur versucht, das Gesicht abzulecken und wollte sich da seine Streicheleinheiten holen, finde ich es umso erstaunlicher, wie gut die das Ganze dann gemacht haben. Und was du auch angesprochen hast, die Wucht, die dahinter steht. Also wenn der gegen das Auto läuft, man hat das Gefühl, dass der mit voll Karacho gegen die Tür rennt und sich das wirklich, dass sich die Karosserie da auch verbiegen könnte. Obwohl es für alle eigentlich nur Spielerei war an dem ganzen Set. Ne?
Das Auto ist auch gut gewählt. Es ist eben wirklich ein kleines, nicht besonders stabil wirkendes Auto.
Ja.
Ja. Aber dennoch groß genug, damit sich die zwei Figuren noch einigermaßen frei darin bewegen konnten. Irgendwie haben sie es auch geschafft, weil du gerade Jan de Bot noch mal erwähnt hast, diesen Moment hinzubekommen mit der rotierenden Kamera, was natürlich heute einfach durch Unterstützung, durch visuelle Effekte leicht lösbar wäre. Aber auch hier haben wir eine Szene, in der eben quasi die Kamera, und das muss ja irgendwie auch eine massige 35mm Kamera gewesen sein, in der Fahrzeugkabine rotiert. Mhm. Und das fand ich ehrlich gesagt auch für die damalige Zeit, ich kann mir vorstellen, im Kino muss das ein relativ beeindruckender Moment gewesen sein, weil das ist so die Art von Kameraeinstellung oder Kameraführung, die du da noch nicht aller Orten gesehen hast. Das fand ich auch sehr cool, ehrlich gesagt.
Also, wie gesagt, also man kann über die erste Filmhälfte sagen, was man möchte. Die zweite, die dreht einfach die Terrorstufe auf 12. Ich habe Angst um Donner, weil ich eben ich sehe diese Ausweglosigkeit, die dort eben existiert. Und der Hund ist ja dann auch, oder sie wird ja eben auch zweimal bis zum großen Finale dann auch von dem Hund in irgendeiner Art und Weise attackiert. Ja. Und du merkst einfach, da ist keine Chance da. So, sie schafft es alleine nicht. Und selbst wenn der Polizist noch auftaucht und man jetzt glaubt, okay, zieh doch einfach deine Waffe, schieß auf den Hund, ist es ja auch so gedreht, dass eben der Polizist so schnell eben aus diesem Spiel rausgenommen wird, dass ich wirklich Angst um die Figuren habe. Und insbesondere, wenn man die Romanvorlage kennt, weiß man oder kann man davon ausgehen, dass es nicht zwangsläufig gut ausgeht, das Ganze.
Es gibt noch so einen klassischen Horrorfilm-Moment vor der Attacke von Cujo auf Dee Wallace und ihren Sohn, nämlich hier mit dem Sohn der Cambers da in diesem nebligen Wald. Den fand ich auch tatsächlich sehr hübsch.
Ja. Schöne Szene, schön gefilmt, tolle Bilder.
Sie ist nicht zwingend, möchte ich sagen. Das ist tatsächlich eine der Momente, von denen man auch, wenn man rigoros kürzen würde, würde sagen, wir müssen den auf 80 Minuten runterbringen, wahrscheinlich sagen könnte, raus damit. Aber ich fand die tatsächlich sehr atmosphärisch, auch gut vertont, also musikalisch sehr, sehr hübsch. Und jetzt mit Blick auf die ganzen Cutaways in der zweiten Filmhälfte, die ich ja kritisiert habe zum Ehemann, von dem ich sage, und dem Liebhaber, deren Storys mich nicht interessieren. Es gibt einen sehr, sehr guten Cutaway-Moment, finde ich, und der ist auch ein bisschen schwarzhumorig, nämlich die ganze Geschichte mit dem Postboten. So von wegen, ja, gleich werden wir gerettet, der Postbote kommt ja. Und dann irgendwie Schnitt zum Post Office, wo der Postbote dann halt beratschlagt wird, dass er bitte heute nicht keine Post liefern soll an die Werkstatt hier von dem Typen, bei dem sie da gefangen sind.
und ich finde eben, das macht in diesem Film macht es durchaus Sinn, warum das so ist. Also ich habe eben das Gefühl, wenn du irgendwelche Belagerungsfilme oder ähnliches schaust, sucht man sich irgendwelche Gründe oder man saugt sich die aus den Fingern, warum jetzt niemand kommt, warum keine Hilfe da ist und ähnliches. Und hier hat das es funktioniert so natürlich. Es ist doch vollkommen klar, wenn die einfach 3 oder 4 Wochen nicht da sind, wollen die auch keine Post haben. Das macht Sinn.
und natürlich hier, die Wallace hat am Ende die Oberhand. Auch finde ich, ein guter Beat zum Schluss. Ihr auch wirklich dann ihre Figur zu ermächtigen, dann tatsächlich sich auch dieses Ungeheuers zu entledigen und das eben nicht durch den Polizisten oder den zur Rettung eilenden Ehemann geschehen zu lassen. Fand ich auch sehr cool. Und du hast ja bereits gesagt, hier der Tod des Cops in der Scheune ist natürlich kurz zuvor ein echter Knaller. Ja.
Und es ärgert mich fast ein bisschen, dass er dann doch nochmal diese klassischen Horrorfilmtropen aufgreift. Weil auch da wieder, und es tut mir auch leid, wenn ich irgendwie häufig den Vergleich zum Roman ziehe, aber im Roman ist es eben so, sie ersticht ihn mit dem abgebrochenen Baseballschläger und dann ist die Geschichte um Cujo vorbei. So, er taucht nicht nochmal auf in dieser klassischen, ne, ich spring nochmal durchs Fenster-Szene im Horrorfilm. Und was mich eben am meisten stört, ist, dass der Junge dann doch irgendwie überlebt, weil ich diesen Tiefschlag im Roman so heftig fand, weil du die ganze Zeit dir gewünscht hast, okay, irgendwie wird diese Familie das schaffen, nur um dann am Ende zu sagen, Edgy Badge, passiert nicht.
King wird ja zitiert mit den Worten, der Junge oder die Figur des Jungen sei ihm im Roman einfach quasi unter den Händen oder in der Schreibmaschine weggestorben. So von wegen, der sei einfach gestorben. Es hätte sich einfach organisch wie ihn und logisch angefühlt, dass der Junge stirbt. An anderer Stelle sagt er dann aber auch, er sei zu der damaligen Zeit, als er eben den Roman geschrieben hat, so dauerhaft zugekokst, so betrunken gewesen, dass er überhaupt keine Erinnerung daran hat, das Buch geschrieben zu haben.
Meine These ist, er hat während des Schreibens immer wieder mit seiner, also der hat ja noch diese Pseudonymfigur Richard Bachmann, die ja eh etwas pessimistischer war, seine Romane waren ja doch um einiges düsterer. Und ich glaube, innerhalb seiner Drogensucht ist er immer wieder hin und her gesprungen, weil ich finde, die erste Hälfte sowohl des Filmes als auch des Buches ist ganz klassisch King. Die Romane, die Figuren sind King, die Prämisse ist King, ne, dieser Horror aus dem Alltäglichen. Und ich glaube, am Ende ist er irgendwie dann auf Bachmann zurückgesprungen innerhalb seiner Drogensucht und hat gesagt, nee, also hier machen wir jetzt so ein richtig düsteres Ende. Also das könnte ich mir tatsächlich in irgendeiner Art und Weise vorstellen, dass er da zwischen seinen einzelnen Pseudonymen dann hin und her geswitcht ist. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute These und ich würde ihm auch zustimmen tatsächlich, ja. Ich meine, gerade die, ich bin nicht so ein King-Komplettist wie du und so ein King-Kenner wie du, gerade mit Blick auf die neueren Romane so nach den späten 90er. Also ich glaube, so der letzte Roman, den ich gelesen habe, direkt als er rauskam, als meine King-muss-ich-alles-lesen-Phase endete, war, als Dreamcatcher rauskam und ich einfach feststellte, oh, der Roman ist nicht besonders gut, vielleicht soll es das jetzt auch gewesen sein. Aber bis dahin hatte ich schon so gut wie alles von ihm auch gelesen und schon den Eindruck, dass er also diesen sehr, sehr zynischen, sehr pessimistischen Weltblick hauptsächlich in seinen Stoffen so der späten 70er und frühen 80er hatte und irgendwann so ein bisschen dran gegeben hat.
Ja.
Und vielleicht zuletzt, also am stärksten ausgeprägt noch in Friedhof der Kuscheltiere, Pet Sematary. Und so schlimm wurde es eigentlich danach nie wieder, möchte ich behaupten.
Ja, wann ist also der von 86 das Ende, oder das so?
Ja. Der Roman.
Pi mal Daumen. Ich glaube, der kam danach. Ja. Und ja, also das ist natürlich eins der Enden, die fast am meisten in die Magengrube hauen. Also, wobei, wie gesagt, hier auch der Tod des Kindes kommt dem sehr nahe. Also da ist so eine Linie. Ich glaube, das ist so die Koksphase von ihm gewesen.
Stichwort Koksphase von King. Bevor wir weiterschreiten, man merkt schon, Kühne, du bist ein Kenner des Genres und filmisch wie literarisch. Und erzähl mal kurz, warum du hier zu Gast bist. Du bist auch beim Movie Break unterwegs und moderierst da sehr viele gute Podcasts, hörenswerte Podcast-Formate zum überwiegend Genre-Kino?
Nee, teilweise. Also ich podcaste für Movie Break, wo wir diverse Podcast-Formate dann haben und ich bin in drei Podcast-Formaten mit dabei. Zum einen haben wir den Thekencast, wo ich mit zwei männlichen und einer weiblichen Kollegin über überwiegend Actionfilme spreche. Also es hat damals angefangen, wir waren drei Herren, haben aber gedacht, also müssen das Ganze auch aus einer weiblichen Sicht raus noch sehen, wo wir in den meisten Fällen dann über Actionfilme sprechen, dabei auch das eine oder andere Kaltgetränk trinken. Dann bin ich noch in dem Trashcast mit dabei, wo ich bis heute der Ansicht bin, unser Name ist ein bisschen falsch gewählt, weil wir weder jetzt über den übelsten Trash sprechen, sondern eher versuchen herauszufinden, ob Filme, die im Allgemeinen als schlecht gelten oder als schlecht bewertet gelten, wir gucken, ob es wirklich so ist. Also da taucht auch mal ein Waterworld auf, da tauchten Showgirls auf, die ich nicht zwangsläufig als Trashfilm bezeichnen würde, aber irgendwo vielleicht als gescheitert oder als im Allgemeinkonsens als eher schlecht wahrgenommene Filme. Und wir versuchen, die so ein bisschen zu rehabilitieren, sofern möglich. Und mein drittes Format sind die Movie Virgins, wo ich mit unterschiedlichen Gästen über Filme spreche, die sie bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, die sie bis dato noch nicht gesehen haben. Sprich, ich rede mit Leuten, die zum Beispiel noch nie den Weißen Hai gesehen haben und im Zuge der Einladung das erste Mal den Weißen Hai besprechen.
Ja.
Und da versuche ich dann eben große Klassiker oder genre-relevante Filme rauszusuchen, die ich dann mit dem Blick darauf, funktioniert der Film heute noch oder funktioniert er nicht mehr?
Wie findest du solche Menschen? Mir begegnen die ja nur durch Zufall, aber ihr müsst jetzt für euer Format auch gezielt Leute suchen, die jetzt maßgeblichen Film der Kinogeschichte X noch nicht gesehen haben. Macht ihr da so ein Open Casting Call, so von wegen, wer hatte noch nicht, wer will denn noch mal kommen? Oder gehst du zu Leuten und klapperst denen mit denen gemeinsam dann so eine Liste ab, bis sie dann am Punkt 24 sagen, nee, den kenne ich noch nicht.
Ich gebe den Film nicht vor. Also mein Gast bringt immer den Film mit. Sprich, wenn ich irgendwie einen interessanten Gesprächspartner gefunden habe, frage ich ihn, okay, hast du in deinem Pile of Shame etwas, was du immer vor dir hergeschoben hast, aber noch nie gesehen hast? Und dann werden zwei, drei Filme vorgeschlagen und dann schaue ich eben, welcher am besten passen würde und welcher auch so am besten in dieses Format reinpasst. In den meisten Fällen sind es wirklich schon große Filme oder Klassiker. Es kommt aber auch mal vor, weil ich auch vielleicht auch manchmal einfach Bock drauf habe, dass so kleinere Filme oder so kleine Genreperlen dann mal besprochen werden.
Sehr schön.
Aber in den meisten Fällen hängt es wirklich mit dem Gast zusammen. Und es ist doch erstaunlich, egal wie viele Filme sie gesehen haben, dass man immer noch so das eine oder andere findet, wo man sagt, okay, den hast du nicht gesehen? Wie bist du denn an dem vorbeigekommen? Und das wird dann eben auch besprochen sein dann in dem Podcast, dass man eben sagt, wie kann es sein, dass du an einem Film wie beispielsweise Der Weiße Hai dran vorbeigeschraubt bist? Wieso hast du The Thing nie gesehen? Ich habe mit jemandem gesprochen, die Titanic nicht gesehen hat.
Passiert. Ist okay. Ich bin auch nicht frei davon, tatsächlich einige große Klassiker noch nicht gesehen zu haben. Ich meine, ohne dass du jetzt wahrscheinlich darüber Buch führst, eine statistische Erhebung machst, wie ist denn so grundsätzlich, also gibt es eine Tendenz dazu, wie Leute auf etablierte Kinoklassiker reagieren, die sie jetzt mit 30, 40, 50 Jahren zum allerersten Mal sehen? Insofern ist eher so die Richtung ausgeprägt, oh ja, das ist ja doch so geil, wie alle sagen, oder überbewertet.
Also in den meisten Fällen wird zumindest anerkannt, wie der Status ist.
Weil ich meine, das ist natürlich jetzt hier mit einem Film wie Der Weiße Hai, der so als einer der größten Horrorfilme aller Zeiten gilt, auf jemanden zuzukommen und zu sagen, du hast ihn jetzt gefälligst auch gut zu finden, ist schwierig.
Definitiv, und ich glaube auch nicht, dass immer die Liebe, die ich beispielsweise für manche Filme dann mitbringe, dass die auch zwangsläufig dann geteilt wird, aber in den meisten Fällen muss man schon sagen, okay, es gibt Dinge, die mir daran nicht so gefallen, aber es passt schon irgendwo. Außer, ich habe eine Gästin, mit der, das hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass wir bisher zweimal miteinander gesprochen haben, zweimal über James Cameron, einmal über Titanic und einmal über Aliens, die Rückkehr, und sie hasst Cameron, glaube ich, wirklich aus tiefster Seele. Wir werden jetzt auch noch die Terminator-Filme machen und da fällt es mir dann schon schwerer, aber aus ihrer Sicht und in den meisten Fällen kann ich dem dann auch zustimmen, dass aus der heutigen Sicht manche Dinge einfach nicht mehr so wunderbar funktionieren, wie sie damals einfach für mich funktionieren oder jetzt mit dem nostalgischen Blick.
Ja, du beschreibst ungefähr gerade die Gesprächsdynamik zwischen Daniel und mir, wenn wir über Bruno Mattei-Filme sprechen oder so. Ich dann immer sage, ah, komm hier, das ist doch heimlich gut. Guck mal, der hat die für 10.000 Lire gedreht. Also das ist...
Aber wie gesagt, im Konsens kann man sagen, die meisten kommen auch sehr, sehr gut weg. Oder man kann zumindest anerkennen, warum sie diesen Status haben. Man muss dem ja nicht immer zustimmen.
Ja. Aber wir waren beim zugedruckten Stephen King und in die Phase seines Lebens, die gar nicht so kurz war, denn ich glaube, die dauerte bis zu den 90er Jahren an, in der wurde auch Rea M., a.k.a. Maximum Overdrive im Original produziert, nämlich 1986, basierend auf seiner Kurzgeschichte Trucks aus der Geschichtensammlung Lightshift, die ich natürlich nicht so kennengelernt habe. Ich habe Trucks zum ersten Mal gelesen in dieser Buster-Lübbe-Sammlung, die rauskam, als eben Trucks im Kino lief. Und da waren noch drin Children of the Corn, der adaptiert wurde fürs Kino, Quitters, der in, ich glaube, Katzenauge ist, diesem Anthologiefilm. Mhm. Und da war auch noch drin Der Mauervorsprung. Der ist auch in Katzenauge.
Der ist auch bei Katzenauge. Ja,
auch von Louis Teague.
Also bei mir ist es so, ich habe die Kurzgeschichtensammlung Blut, wo Trucks auch drin ist. Und ich glaube, da sind 12 oder 13 Geschichten drin. Das ist auch eine Zusammensetzung aus drei Kurzanthologien von King, die in diesem Buch Blut dann zusammengeführt worden sind.
Ich hatte mir damals dieses Bändchen mit den 4 Kurzgeschichten auch gebraucht gekauft. Das war einfach aus so einer Phase, in der es für mich noch, weil relativ jung und relativ dörflich lebend, recht schwer war, einfach an King-Stoff ranzukommen. Und das habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Ich würde mir tatsächlich heute so eine Ausgabe nicht noch mal kaufen, weil die ehrlich gesagt Mist ist. Es sind so random 4 Kurzgeschichten mit einem Bild aus dem, mit einem Still aus dem Kinofilm vorne drauf. Und passt auch nichts zum anderen. Warum gerade die 4 Kurzgeschichten? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, weil sie irgendwie filmisch verwurstet worden sind und das dann passte.
Vermutlich.
Könnte ich mir vorstellen.
Vermutlich. Wir sprechen über Rea M. von Stephen King geschrieben, also das Drehbuch, basierend auf seiner eigenen Short Story, von ihm auch inszeniert auf dem Regiestuhl und produziert von der De Laurentiis Company unter der Schirmherrschaft von Nino De Laurentiis und Martha Shoemaker. Musik hat geschrieben AC/DC für diesen Film, Kamera Armando Nannuzzi und Schnitt von Evan Lordman. Und einigermaßen prominent besetzt mit Emilio Estevez, Pat Tingle, Laura Harrington, Yardley Smith, die Lisa Simpson. Und wen sollte man noch so kennen? Frankie Faison.
Ja, den könnte man definitiv noch kennen. Genau.
Aus diversen Robert Harris-Adaptionen, inklusive Schweigender Lämmer. Und ich glaube, das soll es auch gewesen sein. An Cast and Crew. Kurze Inhaltsangabe, geschrieben von Moonshade bei der UFDB. Aufgrund des Einflusses eines an der Erde vorbeiziehenden Kometen namens Rhea M entwickeln sämtliche technischen Geräte plötzlich ein Eigenleben und wenden sich gegen ihre Schöpfer. Besonders prekär ist die Situation für die momentanen Insassen einer Tankstelle, / Raststätte, die von einer Horde wild gewordener Trucks belagert werden, die Benzin brauchen. Verdammt langer Satz. Es kommt zum Kampf Mensch gegen Maschine. Kühne. Ja. Das war hier so der Casus Knaxus, der Grund, warum wir hier miteinander sprechen, Rhea M. Warum?
Wie ich schon sagte, also ich habe so eine, ich mag diesen Film. Ich habe, wie gesagt, Probleme auch mit dem Begriff Guilty Pleasure, weil ich mich dafür nicht schuldig fühle, dass ich diesen Film mag. Das ist so ein klassischer Film, du liegst sonntags, du weißt nicht, was du tun sollst auf der Couch, guckst dir das an, du musst wirklich gar nichts an geistiger Leistung hervorbringen, um diesen Film zu schauen. Du musst weder nachdenken, noch musst du dir über irgendeine Metaebene Gedanken machen. Der Film geht seine knappe 90 Minuten, dann ist das Ding vorbei. Und ja, ich glaube, ich mag ihn mehr, als ich ihn mal mögen dürfte. Was aber, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ich die Prämisse sehr geil finde und ich auch zugeben muss, ich schaue mir diesen Film an, der hat gerade im ersten Drittel zeigt er viele kleine Geschichten, die ich eigentlich viel, viel lieber gesehen hätte als den gesamten Film. Aber da beginnt mein Kopfkino. Mich interessiert, was da passiert ist. Und mich interessiert, was könnte man noch alles mit dieser Prämisse machen, die im Film mehr oder weniger gut umgesetzt wird, muss man dazu sagen. Und ab dem Moment, wenn es mir dann zu blöd wird, dass es eben am Ende des Tages fast nur die LKWs sind, die eben die Leute im Dixie Boy Truckstop dann angreifen, dann ist der Film zu Ende. Auf eine sehr, sehr komische Note mit einem sehr komischen Finale. Ja. Aber ich mache diesen Film aus und mir sind sämtliche Kritikpunkte vollkommen bewusst. Ich mache ihn trotzdem aus und denke mir mit so einem jugendlichen Grinsen im Gesicht so, ja, aber irgendwie hatte ich jetzt eine gute Zeit. Also langweilig fand ich es nicht. Und das gefällt mir einfach daran. Also ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Liebe für diesen Film. Vielleicht kann ich es auch nicht so rüberbringen oder die Leute jetzt dazu bringen, zu sagen, ey, liebt Rhea M. Das ist ein heimliches Meisterwerk, weil das ist es nicht. Aber es ist so dieses klassische verkatert auf der Couch liegen und irgendwas gucken. Und da passt der super hin.
Ich habe den auch sehr häufig gesehen. Und jedes Mal, ja, genau, ich glaube, Guilty Pleasure, wir stehen beide diesem Begriff kritisch gegenüber. Ich nutze den auch selten bis nie für mich, weil ich mich selten bis nie schuldig fühle für irgendwas. Genau. Vor allem nicht für Filme, die ich eben genau an einem verkaterten Sonntagnachmittag gucke. Ich gehe auch damit, dass ich sage, ich würde den niemandem empfehlen wollen. Ich würde sogar ausdrücklich sagen, wenn uns Menschen hier zuhören, dann soll es das auch gewesen sein. Macht euch nicht die Mühe, den Film rauszusuchen, außer ihr habt wirklich ein morbides Interesse wie du, Kühne, und sagt, ich bin hier absoluter King-Komplettist, ich muss das alles weggucken. Dann bitte gerne. Ich würde aber nie rausgehen und einem Menschen, der nicht wirklich knietief drinsteckt im Film-Nerdtum, sagen, du solltest diesen Film gucken, weil ich glaube, man verpasst wenig bis nichts. Der ist komplett kompetent, also er ist überwiegend kompetent inszeniert, selbst wenn er mal nicht hundertprozentig orchestriert oder geschnitten oder geschauspielert ist, er hat ja immer noch genug Schauwerte zu bieten, dass es einen eben gut unterhält. Du sagst ja vollkommen zu Recht, mit gut 90 Minuten überstrapaziert er auch nicht meine Geduld. Der AC/DC Soundtrack ballert schön, das ist alles, hat auch Hand und Fuß. Ich weiß, warum dieser Film existiert. Es gibt aber so ein paar Merkwürdigkeiten, die machen diesen Film für mich besonders. Die heben ihn so ein bisschen aus der Masse dieser, ja, ist ganz okay, kann man so weggucken, Filme raus. Und ich möchte an der Stelle beginnen und ich hoffe, du gehst da kurz mit, die vielleicht nicht die naheliegendste ist, nämlich es ist die Art und Weise, wie der Film in Deutschland vermarktet wurde. Als Stephen Kings Rhea M. Es begann ohne Warnung. Und über diesem Untertitel stand doch auf dem Kinoplakat, ein Komet beherrscht die Welt. Und darunter eben ein schlecht, heute würde man sagen, gefotoshopptes oder retuschiertes Bild einer Art Ping-Pong-Ball mit Kometenschweif im Weltall und ein paar random ausgewählte Bilder von, ich glaube, das des Jungen, der auf irgendwas draufschießt, der kleine Typ, der durch die Vorstadt fährt da zu Beginn, der hier Green Goblin Truck und irgendwie noch ein paar Menschen durch die Gegend rennen und schreien. Und nichts deutet darauf hin, auf das, worum es eigentlich in diesem Film geht. Und ich finde das eine so grundsätzlich hochgradig merkwürdige Entscheidung des Verleihs zu sagen, also das ist ein Film, der auf einer Kurzgeschichte basiert namens Trucks und wir tun so, als sei das ein Sci-Fi-Actioner.
Generell, ich glaube, die Geschichte mit dem Kometen, wie man die jetzt wahrnimmt, ist
so uninteressant.
Es ist so dumm, es ist wirklich dumm, weil die Kurzgeschichte kriegt es hin zu sagen, es beginnt einfach. Und da sind es ja dann eben nur die Lastwagen, die durchdrehen. Und das beginnt, das ist jetzt einfach so, das musst du als Leser in Kauf nehmen, das ist die Prämisse. Und sie endet auch einfach so, mit einem offenen Ende. Und es heißt, okay, haben wir jemals überhaupt die Chance, gegen diese Trucks zu gewinnen? Oder wird die Welt wieder so sein, wie sie früher mal war? Als Leser sage ich, okay, entweder das gefällt mir, in diese Geschichte reingeworfen zu werden, oder sie gefällt mir nicht. Aber hier wird versucht, warum auch immer, eine Erklärung dafür zu finden, die total, das kannst du gerne piepen, wenn du das möchtest, aber total scheiße ist. Weil, es beginnt, dass die Erde im Schweif des Kometen Rhea M. ist. Warum der Film nach dem Kometen benannt worden ist, der am Anfang eine Minute und am Ende eine Minute erwähnt wird, lassen wir mal dahingestellt. Ja, es ist totaler Quatsch. Dann kommt noch diese ganz komische Entscheidung, zum Schluss zu sagen, dass in dem Kometenschweif ein UFO ist, was von einem russischen Wetterballon, in Anführungsstrichen Wetterballon, abgeschossen wird. Aber das wird so in den letzten 30 Sekunden des Films durch eine Texttafel etabliert. Und ich frage mich, warum denn zur Hölle?
Ich habe mir das hier gesagt.
Das hat ja wirklich gar nichts mehr
damit zu tun. Es ist so absurd und es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir jetzt mit dem Ende anfangen. Aber so ist es nun mal eben, weil also ich glaube, bei dem Film gibt es auch nichts zu spoilern. Er lebt jetzt nicht unbedingt von seiner wahnsinnig belastenden Spannung.
Es gibt keine Überraschung.
Da gibt es wenig Überraschung. Endet mit dieser Texttafel, die genau das Szenario beschreibt, was du beschreibst. Und dann eben auch noch mit den Worten, um es nochmal extra lächerlich zu machen, dass das UFO abgeschossen wurde von einem russischen Wettersatelliten, which happened to be equipped with a laser cannon and class 4 nuclear missiles. Ende des Zitats. Ja, klar. Und ich denke mir, das ist einfach, also das ist in seiner Spezifizität schon so unnötig kompliziert und beliebig, dass es einfach nur, also es steht im kompletten Widerspruch zu einem Film, der sich 99% der Zeit bierernst nimmt. Das ist ja auch kein Film, der mit Augenzwinkern seine Prämisse behandelt und sagt so, ja, hier wisst schon, hier Trucks, Zwinker, Zwonker, schon alles hier so ein bisschen geckig und irgendwie auch die Figuren, alles ein bisschen. Nee, also wir sehen Menschen ums Leben kommen, alles ist sehr blutig und dramatisch und Leute sterben fast an Erschöpfung und es ist furchtbar belastend und in der Hinsicht der Tonalität der Kurzgeschichte gar nicht so unähnlich. Nur mit diesem komplett beliebigen Wurst von Ende dann zu enden.
Ich möchte kurz aus dem Mediabook etwas zitieren, was Stephen King selber geschrieben hat, was er in einem Interview mal erwähnt hatte, nach seiner Koksphase. Also es war schon in den 2000ern. Ich war während der Produktion völlig zugekokst und wusste wirklich nicht, was ich tat. Rhea M., es begann ohne Warnung, ist ein Film für Trottel, die schlechteste Adaption meiner Arbeit.
Schlechter als The Shining von Kubrick, mit dem er ja sehr hadert.
Das hat er doch mittlerweile auch zurückgezogen, glaube ich. Also ich gehe da nicht mit. Also es gibt definitiv viel, viel schlechtere Verfilmungen von ihm. Ich glaube aber, was ihn wurmt, sind die Entscheidungen, die er getroffen hat. Eben mit dem Anfang und dem Ende, also in so eine ganz, ganz komische Geschichte, diesen Film einzubetten. Und ich glaube auch, dass King selber innerhalb seiner Regie vergessen hat, welche Tonalität dieser Film haben will, weil da bin ich nicht ganz auf deiner Seite. Ich finde nicht, dass dieser Film nur bierernst ist. Gerade im ersten Drittel versucht er eben, manche Dinge reinzubringen, wo ich mir nicht sicher war, okay, soll das jetzt lustig sein oder meinen die das Ganze jetzt ernst? Es gibt ja die Szene, wenn die Kinder-Baseball-Mannschaft von dem Getränkeautomaten angeschossen wird. Was ich wirklich eine tolle Idee irgendwie finde. Also ich finde das so absurd, wenn der Trainer davor steht und durch diese Dosen zu Tode kommt. Und da ist es dann so, okay, wir haben hier einen ernsten Horrorfilm, blutig. Und plötzlich schießt er diese Dosen 30, 40 Meter über das Feld und die Kinder fallen alle wie wie Pappfiguren um und sind offensichtlich tot. Ja. Wo ich mir denke, nein, also wie schnell sind denn diese Geschosse
jetzt? Die Kinder sind doch nicht tot. Ich dachte nur, das eine Kind, was von diesem Rasenplattmacher da überrollt wird, von dieser Planierraupe, Entschuldigung, das ist tot.
Nee, ja, das ist gut, das ist richtig tot, das ist super tot quasi. aber ich habe das so verstanden, weil die eben so umfallen und gar keine Regung mehr haben und du in einer großen Aufnahme die Kinder da immer noch liegen siehst, glaube ich, dass das implizieren sollte, dass die auch tot sind.
Ich möchte ja auch entgegenkommen, ehrlich gesagt, es gibt humorvolle Momente, vor allem eben der Beginn hier mit Stephen King himself am Bankomaten.
Ja, her. Genau. Wobei sehr, sehr schön, wenn der Bankautomat Stephen King ein Arschloch nennt. Sehr, sehr schön. Es geht ja auch noch dann, es gibt eine Szene in der Zugbrücke, wo die Zugbrücke hochgeklappt wird und aber Autos eben sich auf dieser Zugbrücke sich befinden. Und dann hast du auch diesen schon fast lustigen Dialog der beiden Zugbrückenführer, die sich darüber streiten, wer denn jetzt schuld daran ist und was das für ein Schlamassel ist. Und okay, hier werden gerade Leute zerquetscht und fallen in die Tiefe. Und jetzt muss ich mir die beiden anhören. Und ich glaube, es sind so im ersten Drittel immer wieder Szenen mit drin, die nichts, also du hättest das Ganze auch sehr, sehr schnell zu einer, ich will nicht sagen zu einer Horrorkomödie machen können, aber du hättest dem Ganzen einen etwas lustigeren Ton geben können, durch zwei, drei Änderungen. Und da weiß er nie so ganz, wo möchte ich denn jetzt hin? Also möchte ich jetzt den bierernsten Film, der gerade eben im letzten Drittel ist, wie du sagst, vor Erschöpfung sterben die Menschen, es ist ausweglos. Er hat keine Ahnung, wo es hinführen soll, finde ich.
Ja, ja. Ich möchte da auch auf halbem Wege folgen. Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich haben sowohl die Szene auf diesem Basketballfeld-Sportplatz mit den Kindern hat einen Nerv getroffen, weil eben hier Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden, ich das sehr unangenehm fand, inklusive auch das sehr schmerzhaft aussehende Make-up-Effekt des Trainers am Kopf. Diese Kopfwunde sah unglaublich unangenehm aus. Wobei natürlich das Szenario an sich schon amüsant ist oder zumindest also eine gewisse Frivolität hat, also absurd, abstrakt, wie auch immer ist. Also es könnte durchaus lustig sein. Habe ich nicht so wahrgenommen, aber ich weiß, wie man das sehen kann. Die ganze Zugbrückennummer wiederum, ich glaube, für mich persönlich ist einfach, ich hasse Tunnels und ich mag keine Brücken. Ich bin generell, ich fahre nicht gerne Auto und wenn ich schon Auto fahre, dann bin ich gerne auf einem festen Untergrund, also nicht über Wasser und nicht in einem Berg. So, ich hasse es. Und mich hat das alles sehr, sehr zurückgeworfen, an den Nachmittag, an dem ich den fünften Final Destination Film im Kino sah und das fängt auch auf dieser Brücke an und ich finde es absolut unerträglich. Also bei mir löst das Beklemmung aus. Ich sehe aber auch, wie diese ganze Nummer hier mit den geifernden, gackernden Zugbrücken Betreiber und der ganzen Melonen, Karambolage und so, die ja stattfindet, wie das alles auch lustig sein kann, ja. Ich glaube, für mich war es nicht lustig, aber es stimmt schon, ja, man kann es so sehen. Es gibt ja auch, ich meine, auch der Angriff des Braten, dieses Bratenmessers, des elektrischen oder der Typ, der von seinem Rasenmäher ermordet wird, das ist, ja, es ist lustig, es kann lustig sein.
Wie gesagt, es ist nicht dieser Humor, ich lache jetzt laut auf, weil es jetzt wirklich spaßig ist, sondern es hat so einen humoristischen Unterton. Wenn wir eben auch sehen, ich würde das Ganze so ein bisschen auf das erste Filmdrittel einschränken, wenn der Junge durch den Vorort fährt, wenn wir sehen, dass eine Frau von ihrem Föhn offensichtlich erwürgt worden ist. Ich würde gerne, diese Geschichte würde ich gerne sehen. Ich würde gerne wissen, was dort passiert ist.
Geschichte.
Ich bekomme es aber nicht zu sehen. Ja. Ich bekomme nur zu sehen, wie eine Frau scheinbar von einem Föhn erwürgt worden ist und denk mir, okay.
Ja, ich möchte die Geschichte sehen, wie der Hund mit dem Polizeiauto im Maul ums Leben gekommen ist. Der hat ein Modellauto im Mund, ne? Ja, und genau. Liegt da am Straßenrand. Also,
Da kann ich dir die Fernsehverfilmung nahelegen. Nee, ich lege sie dir nicht nahe, weil die ist wirklich grottenschlecht, aber es ist ja Ende der 90er noch eine TV-Verfilmung rausgekommen unter dem Namen Trucks. Und da siehst du eben, wie Leute mit einem kleinen Modellauto umgebracht werden. Wow. Da ist es dann nochmal visualisiert.
Ich finde es beim Wiedersehen oft, dass der Film hier und da doch tatsächlich auch ein paar richtig heftige Effekte zu bieten hat. An anderen Stellen wiederum scheint was zu fehlen. Ich meine, die Wege der MPAA, der amerikanischen Zensurbehörde, sind eben unergründlich oder Freigabebehörde. Ich habe es teilweise nicht nachvollziehen können, weil ich dachte mir oft, oh, da fehlt was, so so weit gehen, dass sogar Kamerafahrten mittendrin dann quasi abgebrochen wurden, bevor man dann eben die Leiche mal in Gänze sehen konnte. Und an anderer Stelle war der Film dann wieder sehr, sehr explizit in seiner Gewaltdarstellung. Aber mir hat es ehrlich gesagt
auch gereicht. Also du kannst tatsächlich eine Liste der entfernten Szenen dir anschauen. Also es ist so, King hatte diesen Film zu Probezwecken schon mal dann ein paar Leuten gezeigt, unter anderem, sofern das Gerücht stimmt, auch George Romero. Mhm. Und ihm, also angeblich wurde George Romero bei der Sichtung von der ursprünglichen Fassung schlecht.
Was?
Inwieweit man das jetzt als Marketing nimmt oder nicht, lassen wir dahingestellt. Aber es ist so, dass er, um ein R-Rating zu, erreichen, hat er 14 Szenen rausgenommen. Und diese Kamerafahrt, die du beschreibst, wenn du den Garten siehst mit dieser blutenden Hängematte und gerade wenn eigentlich eine Leiche zu sehen worden sei und dann eben der Cut kommt, das sind eben alles Szenen, die normalerweise drin waren. Also der wurde zum Beispiel von seinem Rasenmäher dann zerhäckselt.
Ja, okay.
Es gibt mit dem Ice Truck gibt es noch ein paar Szenen, die dabei sind. Und das klingt auf jeden Fall sehr hart. Ich frage mich aber auch, eben das, was du meinst, man sieht ja schon, wie einige Körper auseinanderfliegen, wenn die von den LKWs erwischt werden.
Ja, und das scheint, deswegen sage ich eben auch, die Wege sind oft unergründlich und scheinbar beliebig von so Institutionen wie der MPAA. Insofern, dass sie eben dann an anderer Stelle sehen und die Kamera hält da einfach drauf und schneidet eben nicht weg, wie ein Kind oder ein Kinderdummy von einer Planierraupe überfahren wird und ab der Boden in den Körper gedrückt wird. Und da dachte mir, okay, da war man da nicht so pietätvoll zu sagen, wir schneiden rechtzeitig weg. Aber gut, ich meine, ich habe kein Problem damit. Ich fand es amüsant, ehrlich gesagt.
Wobei tatsächlich auch diese Planierraupenszene sollte noch mehr beinhalten. Okay. Also die sollte noch den Vater des Kindes auf einem Parkplatz, glaube ich, kaputt fahren. Aber naja,
also ich finde gut, dass man es nicht sieht, weil das sind ja tatsächlich solche Momente, von denen erholt sich ein solcher Film nicht. Und die Frage ist eben, will man hier einen Film machen, von dem das Publikum schon nach 20, 30 Minuten sagt, boah, das ist so heftig, da komme ich einfach nicht mehr drüber hinweg. Und ich finde dann auch gut, dass sowas fehlt, ehrlich gesagt. Also noch mehr Kinderleid und Elternleid hätte ich ja auch nicht sehen wollen.
Nein, das nicht. Ich glaube aber, oder meine These wäre, er ist ja relativ gefloppt, das muss man ja dazu sagen. Also der hat ja nicht mal sein Budget von 9 Millionen einspielen können. Und heute ist er ja auch, er findet so ein bisschen wieder eine positive Reputation, aber am Ende ist er ja auch sehr vergessenswert. So. Am Ende, man erinnert sich an den Film, wenn man die Person daran erinnert. Man sagt nicht, okay, unter den Top 5 King-Verfilmungen wird niemals Rare M auftauchen. Ja. Und ich glaube aber, wenn diese Gewaltszenen drin geblieben wären, hättest du zumindest irgendwie so eine Art, ja, dann wäre das so ein Schulhofgespräch gewesen. Dann hätte man gesagt, boah, kannst du dich daran erinnern, wenn die Planierraupe da dieses und jenes noch macht? Und ich glaube, er wäre zumindest, ähnlich wie die Terrifier-Reihe, die für mich nicht gut funktioniert, aber man redet trotzdem drüber, weil das, was du siehst, natürlich schon sehr, sehr hart ist. Und ich glaube, Rare M hätte insofern einen besseren Ruf, wenn diese Szenen drin geblieben wären, damit man zumindest dann eine Art, ja, wie so eine Art Kultstatus über diesen Film hervorrufen könnte, über dessen Brutalität.
Ja. Jetzt war 86 ja auch dann ein Jahr so in der, im Stardom von Stephen King oder innerhalb seiner Karriere und einfach aufgrund der Masse an Verfilmungen, die es damals schon gab. Ich glaube, als viele Kritiker, Schreiberlinge hier auch drauf geguckt haben und gesagt haben, ist auch Zeit, dass der mal eins auf den Deckel kriegt. Und ich glaube, insgeheim auch happy über sowas wie Rea M, möchte ich meinen, der eben jetzt kein Desaster ist filmisch, wie wir beide meinen, sondern eben einfach nur, ja, nicht richtig weiß, was er will. Und ich glaube, daran liegt es eben auch maßgeblich, dass so auf den Film eingehackt wurde. Eben in einer Zeit, als wahrscheinlich Filmkritiken auch noch was wert waren. Heute kann man sich damit meinetwegen den Hintern abwischen und Studios sagen, ja, ist egal, unser neuer Franchise-Film so und so wird mit oder ohne gute Kritiken Asche machen wie sonst was. Aber Rea M, ich glaube, da haben viele einfach auch drauf gewartet und gesagt, so, jetzt ist auch mal gut. Jetzt weiß er mal, wie es ist, hier irgendwas vor die Wand zu fahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil so schlecht ist er nicht.
Ich gehe auch nicht so weit, dass man sagen kann, dass Stephen King zwangsläufig ein schlechter Regisseur ist. Ich glaube, er hat Entscheidungen in seinem Drehbuch getroffen, die nicht gut waren. Aber ich finde eben, Kamera, Schnitt, jetzt unabhängig von den Schnitten, die wegen den Gewaltszenen rausgenommen worden sind, das ist nicht auffällig, das ist nicht besonders herausragend oder besonders gut, sondern es ist so Standard. Und deswegen finde ich es auch schwierig, ihn abzustrafen als schlechten Regisseur. Ich glaube, er hat einfach ein schlechtes Drehbuch geschrieben für diesen Film. Und ich glaube, das fällt ihm auf den Kopf. Weil wenn man ein bisschen tiefer reingeht, die Figuren sind natürlich alles Abziehbilder. Mhm. Ich bekomme keine Charaktertiefe. Es sind auch viel zu viele Figuren, also unabhängig davon. Oh, ja. Mhm. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele am Ende noch übrig bleiben. Also ich dachte, in meiner Erinnerung ist es so, dass immer so 2-3 Leute am Ende dann das Ganze überleben und dann steht diese Gruppe von 10 Leuten und ich denke mir, der Film geht noch 2 Minuten. Müssten jetzt nicht noch, nee, sie sterben nicht. Also die bleiben alle am
Leben. Exakt meine Gefühlslage und, tatsächlich. Ich habe auch auf dieses Bötchen geguckt und wie sich da 7-8 Leute draufquetschen und dachte, wow,
ja,
gut gelaufen. In anderen Horrorfilmen, ja, wären es eigentlich nur noch Emilio Estevez und sein Love Interest übrig und der kleine Junge und, vielleicht, ja.
Und dazu muss man sagen, der Film hat einen verdammt hohen Bodycount. Mhm. Ne? Also ich glaube, in diesem Dixie Boy Truckstop sind zwischenzeitlich 20 Personen. Mhm. Und ich glaube, ich könnte nicht mal die Hälfte per Namen nennen. Also so uninteressant sind im Film diese Figuren, die dort auftauchen. Es geht nicht darum. Ich glaube, da muss man natürlich dann schon, wenn man diesen Film mögen möchte, muss man darüber hinwegsehen, dass es wirklich teilweise etwas schwierig ist, den Charakteren zu folgen und auch zu verstehen, warum sie das tun, was sie ja tun. Also das muss man hinnehmen.
Da hat der Film wirklich dramaturgisch echte Schwächen. Ich muss sagen, bei den Schauwerten, Make-up-Effekten, ja, der Soundtrack, wenn man auf Hard Rock steht, meinetwegen, ich meine, AC/DC ist jetzt nicht meine Lieblingsband, aber ich finde, der Score passt hier rein. Er hat wirklich hübsche Explosionen, ein paar Actionspitzen, die sind kompetent inszeniert und geschnitten, alles tipptopp. Aber ja, personell, dramaturgisch hat der Film wirklich Schwächen ohne Ende. Die meisten Figurennamen, an die konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Ich muss zu meiner Schande gestehen, als jetzt der kleine Junge dann im Diner ankommt und dann fragt, wo ist dein Vater geblieben? Und hier der Diner-Chef, also gespielt von Pat Hingle, sagt, ja, hier, ach, dein Daddy, der ist über die Klinge gesprungen oder sowas. Dachte ich, wer war nochmal der Vater von dem Jungen? Ja. Ich habe mich echt schwer damit getan, die alle auseinanderzuhalten. Also klar, ne, die Frau, die am Grill steht, die hat natürlich irgendwie dann so ein Dutt an und ist klar identifizierbar als die Frau, die ihm deiner Burger serviert. Aber im ganzen Rest fragte ich mich dann doch irgendwann, was genau noch machen die nochmal hier?
Ja, es, wie gesagt, es sind eben alles Abziehbilder. So, also da ist nichts Tieferes da drin. Und nur weil denen 2-3 Dialogzeilen gegeben worden sind, die...
Ja, Emilio Estevez ist ein Ex-Knacki, ja,
klingen sollen. Wenn die deine Angestellte dann, wir haben euch erschaffen, wie könnt ihr uns das antun, dann klingt das natürlich alles tiefgründig, aber am Ende des Tages, sind wir doch mal ganz ehrlich, nee, ist es nicht. So, am Ende wollen wir sehen, wenn der Happy Toys Truck mit dem Green Goblin vorne vor wieder Leute kaputt fährt. So, deswegen sind wir in diesem Film drin und ich kann mir vorstellen, dass viele schlechte Kritiken und auch viele schlechte Meinungen über diesen Film daher rühren, dass man was gänzlich anderes erwartet. Dass man eben sagt, okay, ich bin von Stephen King-Verfilmungen wie Stand By Me, Die Verurteilten, Green Mile gekommen und jetzt möchte ich eben genau dieses Feeling, diese Figurentiefe, die möchte ich jetzt wieder haben. Und dann bekommst du Raya M. Nein, Raya M. ist einfach nur, wir warten darauf, dass wir da auf irgendeine absurde Art und Weise die Protagonisten und Nebendarsteller dann irgendwie umkommen. So.
Ich kann mir,
und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, wie man diesen Film gucken kann in meiner Welt. Also,
ja, total.
Ich glaube, es gibt keine. Ich verteidige den Film immer noch, aber wenn du mir sagst, ey, pass auf, ich komme damit überhaupt nicht klar, dass es das alles Abziehbilder sind, dass ich irgendwie gar keinen Bezug zu den Figuren habe, werde ich dir immer sagen, Patrick, du hast vollkommen recht. Und ich werde es niemals gut reden können. Es gibt keine heimlichen Botschaften. Man kann nicht sagen, ach, aber die Figur, da merkt man doch, da ist doch was. Nein.
Der Film ist komplett vergessenswert, aber er ist leicht wegguckbar und ich gucke ihn immer wieder gerne. Ich schrob auch allerdings bei Letterboxd mal. Das ist ein Film, der mir immer wieder begegnet, von dem ich alle 3, 4, 5 Jahre denke, ach ja, kannst du mal wieder diesen Maximum Overdrive-Film gucken. Und wenn ich ihn dann gucke, fühle mich nicht schlecht, aber ich fühle mich auch nicht so richtig satt, wie irgendwie als wenn man tierisch Kohldampf hat und eben ein Burger isst statt was Vollwertiges. Und ich danach denke so, war schon gut, aber
es ist so ein,
ich habe immer noch Hunger.
Es ist vielleicht dieser klassische McDonald's-Burger. Also es ist dieses, ich habe gerade Hunger, ich möchte gerade was Kurzweiliges, dann gucke ich mir das an, aber es hält nicht an. So, es ist kein guter Burger mit knackigem Salat, mit einem guten Patty, sondern es ist so, ich esse das jetzt im richtigen Moment, ne, was weiß ich, du bist betrunken, dann ist McDonald's das Beste, was du gerade eben essen kannst.
Ja.
Und ich glaube, so ist Raya M. Ich will gerade eben einfach Urlaub fürs Gehirn, dann ist Raya M etwas, was du ohne Probleme gucken kannst. So, und du machst es nach 90 Minuten aus und du hast nichts, also du hast nichts davon. Dich hat der Film nicht weitergebracht. Er hat dich auf 90 Minuten in irgendeiner Art und Weise unterhalten und das war's. Und so wie der
McDonald's. Ich hoffe, das ist nicht zu hart, weil ich habe mich schon mal in die Nesseln gesetzt mit einem vergleichbaren Kommentar zu First Blood Part 2 Rambo oder Rambo 2, der Auftrag kürzlich. Oh. Nee, weil ich tatsächlich, und ich glaube, es ist rübergekommen, so wie ich es gar nicht gemeint hatte, im Sinne von, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Menschen, die 20, 30 Jahre jünger sind als wir, vermitteln kann, dass man irgendwann, dass es mal eine Zeit gab, in der man solche Filme ernst genommen hat. Damit wollte ich nie sagen, dass man solche Filme heute nicht mehr gucken kann oder nur noch hier mit einem Augenzwinkern. Aber dass man Filme wie damals eben Rambo 2, der Auftrag geguckt hat, wirklich so mit dem, unter dem Gesichtspunkt, wow, hier ist einer der größten Filme des Sommers, der zweiterfolgreichste Film des Jahres weltweit und der hat da wirklich einen popkulturellen Impact, von dem man heute gar nicht mehr, was man heute gar nicht mehr glauben kann. Heute guckt man auf sowas wie Rambo 2 und denkt sich, ja, das ist ja schon kurios, was sie damals gemacht haben und vergisst dabei, dass der eine halbe Milliarde Dollar oder so eingespielt hat. Das hat jetzt Rea M. nicht, aber ich möchte sagen, er hat insofern für mich da eine Parallele, als dass das auch so ein Film ist, von dem ich mutmaße und ich lasse mir gerne wieder was im Bahnhofs Kino Discord dann auf den Deckel geben, dass der heute eigentlich für Menschen, die jünger sind als ich weiß nicht was, ich möchte jetzt kein Alter nennen, aber jünger sind als wir, keinerlei Relevanz mehr besitzt. Und nicht nur aufgrund des deutschen Titels, der fast unmöglich ist zu erklären, sondern weil er eben auch nicht, und das ist nicht Schuld von jüngeren Menschen, die sagen, ich gucke mir grundsätzlich keine Filme an, die vor 2000 gedreht wurden, das meine ich nicht, sondern ich glaube auch, weil er für das Schaffen von Stephen King keinerlei Bedeutung hat. Es ist ein Nebenprodukt. Ich glaube, er hängt selber nicht besonders an der Short Story. Er ändert die auch noch ab für den Film. Also er vertraut noch nicht mal auf dieses dystopische Ende, was die Short Story hat, was sehr gelungen ist, nämlich die Trucks übernehmen die Welt. Und hier ist es dann eben einfach so, ja. Der Komet verschwand dann wieder, das UFO wurde abgeschossen und alles tutti bene. Also er hat keinen popkulturellen Nachhall, historischen Nachhall und er ist eben auch überhaupt nicht exemplarisch für das, was Stephen King gut kann, nämlich Typen und unterschwellige Ängste zu Papier zu bringen oder auf Film zu bringen und deswegen glaube ich einfach, er besitzt heute kaum noch eine Relevanz.
Das ist, gerade die 80er haben so viele Filmkuriosen oder so Filmkuriosum hervorgebracht, die einfach, also die kannst du einfach heute nicht mehr nachvollziehen oder verstehen. Ja. Also du blickst ins Action-Genre und guckst dir Filme wie Over the Top an. Ich hab Over the Top tatsächlich vor 2 Jahren das erste Mal gesehen und kann ihn nur aus dieser 80er-Jahre-Sicht in irgendeiner Art und Weise noch halbwegs okay finden. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Dieser Film ist für mich einfach ein absolutes Kuriosum. Filme wie Roadhouse würden heute nie wieder gemacht werden. Und eben dazu, in dieses Kuriosum kommt eben auch Raya M. Ein Film über Lastwagen, die, warum auch immer, Leute umbringt. Das würdest du heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr machen, außer aber du machst es mit so einem Augenzwinkern, mit so einem nostalgischen so, ach so, ja, wir lassen die 80er Jahre jetzt wieder aufkommen. Wenn es ein Remake gäbe, wäre der auf jeden Fall in den 80ern. Ne? Also die würden das Setting, glaube ich, in die 80er reinsetzen und alles mit so einem Augenzwinkern. Vielleicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber es scheint mir doch so, als zum Beispiel dieser neue Film Anaconda genau das Gleiche tut. So auf so eine satirische Sicht auf diesen Monsterfilm zu blicken und zu sagen, ja, guck mal, da können wir uns jetzt ein bisschen drüber kaputt lachen. Und ich glaube, genau so musst du diesen Film auch sehen. Du musst ihn in seinem Kontext sehen, aber wo ich dir recht gebe, es gibt keinen Schauspieler, der daraus hervorgegangen ist, der irgendwie dann danach eine große Karriere gemacht hat. Für Stephen King selber bei dem Output an Filmen, die da rauskam von ihm, verschwindet der komplett. So, da redet doch kein Mensch mehr drüber.
Ja, ja. Also ich sehe den auch in einer Linie mit Filmen wie The Mangler oder Tommy Knockers Zweiteiler fürs Fernsehen. Als so vergessener King, warum vergessen aus unterschiedlichen Gründen sicher in den meisten Fällen, also bei The Mangler war es wahrscheinlich auch die Tatsache, dass es eben, glaube ich, eine Videopremiere war und einfach der Film 10 Jahre zu spät kommt und eben auch einer der schlechtesten Short Stories von Stephen King beruht. Und er hat nichts Relevantes heute mehr zu sagen, möchte ich behaupten. Aber ja, es als Remake, und das ist ja für, ich glaube, Netflix angekündigt. Ich halte es für nicht verkehrt, sich an sowas zu versuchen, ehrlich gesagt.
Es kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, welche Quellen du nimmst. Es heißt ja auch, dass Emilio Estevez ein Drehbuch geschrieben hat. Kutschow
war aber ein Remake angekündigt.
Genau. Ja. Da ist ein Remake für angesagt. Ich glaube sogar, haben sie nicht sogar Scarlett Johansson im Blick dafür? Okay. Ja, ich glaube ja. Und für Rare M ist es so, dass Emilio Estevez in einem Interview gesagt hätte, er hätte ein fantastisches Drehbuch für einen zweiten Teil von Rare M. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Was
ich
macht glaube, eigentlich Emilio Estevez dieser Tag?
Ja, ja. Aber diese Frage habe ich mir noch nie gestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja.
Ich glaube, er braucht Geld, um es mal kurz zu sagen. Ja.
Ja, natürlich. Aber mit Rare M. Wobei ich kann mir vorstellen, dass es auf Video wunderbar funktioniert hat. Ich glaube schon, dass Rare M irgendwo sein Budget wieder eingespielt hat, wenn nicht gar sogar vervielfacht hat, aber ausschließlich über den Videomarkt.
Was man gerne vergisst, und ich glaube, das geht jetzt zu sehr in Rabbit Hole rein, aber das ist etwas tatsächlich, was ich auch immer gerne in sehr weit auseinanderliegenden Abschnitten im Podcast erwähne, man darf nicht unterschätzen, auch beim Blick auf sogenannte Kinoflops der 70er, 80er, dass sie teilweise wirklich, und 90er natürlich auch wirklich sehr viel Asche gemacht haben, dann plötzlich auf DVD. Ich meine, es gibt mal so sehr bekannte Beispiele, wie zum Beispiel ein Blade Runner, der im Kino floppt und dann unglaublich viel Geld auf Home Video macht oder Austin Powers, wo niemand ins Kino geht und dann plötzlich einfach der sich so gut auf DVD verkauft, dass die Leute ein Jahr später sagen, und jetzt ein Sequel. Aber ich glaube auch, Rare M, ohne die Zahlen zu kennen, ich mutmaße mal, alleine der Name Emilio Estevez, der vielleicht Ende der 80er noch was galt, und Stephen King, der natürlich gehandelt wurde wie, ja, hoher Geldwert zu der Zeit, ich glaube, die haben gezogen, kann ich mir auch vorstellen, ja. Und der passt ehrlich gesagt auch gut ins Wohnzimmer. Der passt gut in VHS-Player, so ein Film.
Ja, ist super. Aber ich glaube tatsächlich, du hattest am Anfang erwähnt, die 80er waren so die Zeit, wo alles von King verfilmt worden ist. Ich gehe so weit, die Ende 2010er, Anfang 2020er waren noch schlimmer, ja. Wo wirklich irgendwelche, also nicht mal diese Kurzgeschichtensammlungen kannte man. Und aus diesen Kurzgeschichtensammlungen hat man dann auf einmal Filme für Netflix produziert, die einen noch weniger interessiert haben. Und es wurden, also ich denke da zum Beispiel an Mr. Hardigans Phone. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, also möchte ich jetzt nichts drüber sagen, aber die Geschichte war schon nix. Ja. So, es interessiert mich auch nicht. Wenn es in dieser Zeit nicht mal Gespräche darüber gab, in irgendeiner Art und Weise ein Remake zu machen, wie es eben bei S passiert ist oder wie es gerade oder Sequel zu Shining, Remake zu Carrie ist angedacht, der dunkle Turm soll nochmal kommen und ist angekündigt. Aber es ist nicht angekündigt, dass ein Remake von Rare M kommt, und ich glaube, das besagt gerade sehr, sehr viel. Und deswegen hast du vollkommen recht, dieser Film ist in der Belanglosigkeit verschwunden, wenn in der heutigen Zeit des Streamings niemand sagt, diesen Stoff, den nehme ich jetzt nochmal und versuche dem einen neuen Look zu geben, ein neues Look and Feel zu geben oder so.
Ich glaube, es ist auch schwierig zu adaptieren, zumindest werketreu, weil wir hatten es ja bereits kurz erwähnt, die Short Story hat eben ein betont dystopisches, nihilistisches Ende.
Genau, es endet mit dem Tanken, ne? Genau, also irgendwann müssen ja die.
Und das geht dann einfach so weiter, ne? Und die Aussicht ist dann einfach, niemand wusste, wann das jemals ein Ende nehmen würde. The End, so.
Genau.
Also ähnlich wie auch The Long Walk, der ja letztes Jahr fürs Kino adaptiert wurde, der ist allerdings jetzt allein so, was den Produktionsaufwand betrifft, ja so viel kleiner skaliert, dass man da sagen kann, okay, keine Sorge, ich spoilere jetzt weder den Roman The Long Walk noch den Film, aber da kann man eben auch sich wagen, einigermaßen werketreu zu sein. Ist der Film auch nicht, der variiert das Ende eben auch, aber ich glaube, so viel kann man verraten, weder Romanvorlage noch die Adaption jetzt von Francis Lawrence aus dem letzten Jahr in irgendeiner Art und Weise, wo man sagt, yes, geil, gut für alle. Und ich glaube, das könnte man tatsächlich hier bei Trucks oder Maximum Overdrive, ja im Original heißt, nicht machen, weil würde man sich nicht wagen, weil der Produktionsaufwand ja immens wäre, allein die ganzen Trucks dahin zu kriegen und Explosionen und Actionspitzen und alles und dann zu sagen, ja, aber der muss dann so enden, dass wir im Grunde dass wir hier das Ende der Menschheit nacherzählen, das wird sich niemand trauen. Ich glaube, deswegen wagt sich auch nicht noch mal jemand an den Stoff. Das ist zu teuer und zu wenig profitabel.
Und ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja noch dieses TV-Remake, also sie haben es versucht, etwas anders zu machen, aber ganz ehrlich, also dieses TV-Remake ist wirklich absoluter Bodensatz. Den hatten wir übrigens auch mal bei uns im Trashcast und wir waren uns dort alle einig, nee, also sollte man nicht schauen. Es ist wirklich, du kannst der Geschichte relativ wenig Neues hinzufügen. Du entweder machst es wirklich als klassischen B-Movie, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt die Stärken und sind dann eventuell die Effekte und ich sag mal, diese sehr, sehr schmale Story und arbeite das heraus. oder ich lasse es bleiben. Aber ich glaube, die Zeit für so eine Art von Film ist in irgendeiner Art und Weise auch vorbei. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn sie wiederkommt. Ich mag sowas ja. Ich habe diesen, wenn man schon fast als Schund betiteln kann, habe ich ja manchmal ganz gerne.
Ja, ja.
Aber ich sehe es momentan nicht und ich glaube, es wird auch lange, lange dauern, bis sowas dann wiederkommt.
Ich habe mir zwei, drei Momente notiert, die ich tatsächlich ganz hübsch fand, unter anderem den auf dem Sportplatz, der war absolut herausragend. Die Autostunts sind auch super gut. Ich liebe auch, wie also diese Art von Kino zu damaliger Zeit, in der eben Autos, wenn sie irgendwas andotzen, sich sofort dreifach überschlugen oder in Flamme aufgingen. Also alles so ein bisschen überkantitelt und over the top, hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich auch gefreut, hier Yardley Smith zu sehen. Ist sowieso so ein kleiner, ich möchte nicht sagen King von mir, aber eine Liebelei, so frühere Simpsons-Sprecher in ihren frühen Rollen zu sehen. Ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Nancy Cartwright, die lüsterne Zofe spielt, die von Name vergessen, in Flesh and Blood, dem Paul Verhoeven-Film. Und achso, an einer Stelle sehen wir so einen Peterbilt-Truck, ist das, glaube ich. Und der ist ähnlich dem Modell, den das Steven Spielberg für Duel, seinen Fernsehfilm, verwendet hat. Das ist der, glaube ich, Truck, der hier zuerst Yardley Smith und ihren Mann da, also das frisch gebackene Pärchen, frisch verheiratete Pärchen da im Auto angreift. Und da kam für so einen kurzen Moment so ein bisschen diese Duel-Vibes auf. Und das hat mir gut gefallen und hat mich an einen Film erinnert, den ich lieber mag als diesen.
Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du diesen Satz mal sagst. Ich glaube, Rare M ist einer der Filme, du kannst so viel rein interpretieren oder du kannst so viel verändern, um einen viel, viel besseren Streifen draus zu machen. Und wie du immer sagst, wir sind nicht hier, über Filme zu sprechen, die nicht existieren, aber ich glaube, durch kleine Stellschrauben hättest du aus Rare M einen komplett anderen Film machen können, der eventuell auch besser funktioniert.
Wann kam Christine raus von Carpenter? Im Jahr zuvor? Hatte man sich den vielleicht auch...
Ich meine zuvor. Ja,
ich meine auch. Ich frage mich bei der Gelegenheit, der war 84 oder 85, ob sich vielleicht den jemand angesehen hat. Und der war ja durchaus kommerziell erfolgreich und wurde auch von der Kritik geschätzt. Und ist auch ein sehr, sehr guter Film, möchte ich sagen. Oder ein guter Film zumindest. Ob man da sich vielleicht gedacht hat, dämonische Autos, das machen wir einfach nochmal. Was können wir denn noch machen? Ach, da gibt es doch noch diese alte Kurzgeschichte, Trucks, greifen die doch noch mal auf. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte Gedankengang gewesen sein. Weil du ja, ich meine, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, es wirkt so wenig naheliegend, weil es ja auch zu dem Zeitpunkt so viele andere, bessere King-Stoffe gab, sich ausgerechnet diesen zu greifen und zu sagen, das machen wir jetzt. Aber na gut.
Naja, überleg mal, welche Filme oder welche Verfilmungen bis dato nicht gemacht worden sind. Ich meine, also Stephen King wäre wahrscheinlich prädestiniert dafür, wenn er nicht auf Drogen wäre, seinen Roman S wahrscheinlich selber zu verfilmen.
Ja.
In der Form, wie er es gerne machen würde oder sowas. Ne? Ich weiß auch nicht, wie die Entscheidung gekommen ist, dass genau das jetzt verfilmt werden soll. Wahrscheinlich hat man irgendwo einen Rechner laufen lassen und gesagt, ja, pass auf, hier, wenn wir eben 9 Millionen nehmen. Und das muss ich dazu sagen, für 9 Millionen finde ich, dass der Film wirklich gut aussieht. Ja. Du hast echte Explosionen, wie du sagtest, diesen Dixie-Boy Truckstop haben die aufgebaut und dann später eben auch on camera zerstört und explodieren lassen. Du hast viele Schauspieler, jetzt niemanden, der da heraussticht oder so, aber du hast viele Schauspieler, die da mitspielen. Ja. Das wirkt alles ziemlich groß, auch wenn durch die Vorstadt gefahren wird oder wenn die über die Highways fahren und du siehst irgendwo hier nochmal ein Bus, wo auf einmal ein Flugzeug drin steckt oder sowas. Man hat sich
wirklich dieses
Worldbuilding zu machen.
Bild, ja.
Ja. Und da muss ich wirklich sagen, die haben sich wahrscheinlich überlegt, was kann ich für 9 Millionen machen? Und ich glaube, es wurde für 9 Millionen Dollar wurde das rausgeholt, was möglich war.
Oh ja. Und wie gesagt, also teilweise auch da vielleicht durchaus auch nochmal eine Parallele zu Cujo, fast schon etwas überambitioniert hier und da. Also Momente, von denen ich dachte, weniger wäre mehr gewesen. Der Bibelverkäufer zum Beispiel, der dann am Ende da noch im Graben liegt, der nochmal auftritt, von dem ich schon, den ich eigentlich schon längst, der wird ja da vom LKW, von einem der Trucks quasi aus dem Film rausgeschubst und ist vermeintlich tot. Und dann eine halbe Stunde später taucht er nochmal auf und liegt da im Graben und darf den kleinen Jungen da verängstigen und denke mir, was? Der hätte auch einfach da tot liegen lassen können. Aber nee, der Film macht sich noch die Mühe, diesen klassischen Horrorfilm-Moment zu inszenieren.
Und
durchaus effektiv, ja.
Tatsächlich ist es sogar so, dass der Bibelverkäufer noch mehr Screentime bekommen hätte, weil noch angedacht war, dass noch der Giancarlo Espinosa, der am Anfang von den Spielautomaten umgebracht wird. die Figur sollte das überleben und durch den Abwasserschacht dorthin gelangen und sich dann noch ein Duell mit dem Bibelverkäufer, in dem auch noch mit einer Rasierklinge gearbeitet wird und sowas. Das sollte alles noch stattfinden, was aber dann rausgeschnitten worden ist.
Meine Güte.
Deswegen wirkt dieses Auftauchen des Bibelverkäufers so ein bisschen widersprüchlich, dass er eben, wie du sagst, nach 8 Stunden anfängt zu schreien und sagt, er ist verletzt. Das wirkt widersprüchlich, weil eben diese Szene fehlt. Und von meiner Seite aus fand ich, klang das jetzt alles ein bisschen zu negativ, glaube ich, weil ich habe wirklich Spaß an diesem Film und ich entdecke auch dann immer wieder Dinge, wo ich so ein bisschen schmunzeln muss, wenn die Schauspieler dann eben tatsächlich versuchen zu schauspielern, wenn die Trucks auftanken und dieses Overacting stattfindet, wo ich mir denke, ey, also wirklich jetzt? Und ich habe da meinen Spaß dran. Ich habe meinen Spaß an den Ideen. Ich finde, ich habe in 90 Minuten eine gute Zeit und vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Einfach um zu sagen, wenn ihr wirklich mal was schauen wollt, was jetzt nicht so viel Anspruch hat, ey, nehmt diesen Film, das funktioniert auf jeden Fall.
Ich danke dir auf jeden Fall für die Filmauswahl am heutigen Tag und würde mich freuen, wenn das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du mich hier besucht hast.
Du, sehr, sehr gerne. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir tatsächlich auch. Ich hätte diese beiden Filme auch irgendwie in meinen Podcast-Formaten nie wirklich unterbringen können, muss ich dazu sagen. Und hatte mich einfach mal gefreut, darüber ein bisschen zu sprechen. Und diese Filme vielleicht auch nochmal mit einem anderen Blick, mit einem Nicht-Nostalgie-Blick zu gucken. Und muss sagen, ja, für mich funktioniert beides. Aber wenn jetzt im Discord-Server gesagt wird, sag mal, haben die beiden Knall? Das ist doch alles nur Mist, was hier in Ray AM verzapft wird. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen und ich werde euch auch nicht davon versuchen zu überzeugen, dass es jetzt ein geheimes Meisterwerk ist, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen, ja.
Vielen herzlichen Dank, das Kompliment gebe ich gerne zurück und vielen Dank an alle Menschen, die uns bereits jetzt bei patreon.com/Bahnhofskino unterstützen. Das sollte man gerne tun, dann könnt ihr nicht nur mit Kühne und mir im Bahnhofskino Discord-Server schnacken, sondern bekommt auch noch jeden Monat eine Bonusfolge, Preview-Folgen und vieles, vieles mehr und unterstützt dieses unabhängig produzierte Podcast-Format. So, jetzt bin ich die Luft ausgegangen am Ende dieses Satzes. Ansonsten hört gerne Kühne beim Movie Break und bis bald, sag ich mal. Bye, bye.
Ciao.
Dieser Name verbreitet Horror. Cujo. Regie Louis Teague.